Am Thron der Gnade. Halleluja. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend, ich freue mich, mitteilen zu können, Gott erwartet uns im Himmel. Das ist alles bereit. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und ich will, dass ihr alle mitkommt. Und ich möchte dabei sein und ich dich mit einladen. Mein Thema heute ist, was für Ziele verfolgst du? Wofür lebst du? Lebst du für den Himmel, für die Herrlichkeit, für den Thron Gottes? Ich lade dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdienst. Ich lebe immer in Zukunft. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Vergangenheit war gestern, vorgestern, letzte Woche, letztes Jahr, letzten Monat. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Ich lebe in der Zukunft. Und ich möchte euch Mut machen. Lasst uns in der Zukunft leben. Aufs Ziel zugehen. Morgen wird das Thema sein, was sind die Ursachen für unsere finanziellen Probleme? Also wenn du Geldprobleme hast, komm hierher. Und bring dein Portemonnaie, ob es leer oder voll ist, spielt keine Rolle. Bring dein Sparbuch mit, bring deinen Kontoauszug mit oder ja, irgendetwas. Und wenn du nichts bringst, und ich möchte dir auch vielleicht raten, komm mit Erwartung hierher, indem du so einen Finanzplan mitbringst, was du erwartest in diesem nächsten kommenden Jahr mit Gottes Hilfe. Bete darüber, sei realistisch, sag nicht 1 Million, Herr, wirst nie kriegen, aber bring realistische Pläne, Herr, ich erwarte, dass du und so weiter, dann rechne aus, was so dein Haushalt ist, was du brauchst, was du benötigst, worauf es ankommt bei dir, was du zum Leben brauchst und dann erwarte, dass Gott deine Finanzen segnet. Ich habe etwa 40 Punkte, die Gott mir gezeigt hat, warum wir finanzielle Schwierigkeiten haben und wie wir aus diesen finanziellen Schwierigkeiten herauskommen können mit Gottes Hilfe. Gott hat einen Finanzplan für seine Kinder. Und also das sind schon einige Sachen. Einiges wird dich vom Socken und vom Stuhl hauen. Und du wirst sagen, ja, das habe ich gar nicht gewusst. Weißt du, viele Leute wundern sich, warum Gott sie nicht segnet. Das sind Hindernisse, das sind Blockaden. Er kann dich nicht segnen, selbst wenn er 100-mal wollte, dich zu segnen. Diese Blockaden müssen zuerst mal hinweggetan werden. Also es sind ein paar Sachen. Also du bist herzlich eingeladen. Nicht nur den Zehnten bringen. Manche Leute machen nur an dem Zehnten rum. Der Zehnte ist nicht alles. Natürlich ist ein Teil des Segens Gottes oder des Planes Gottes für deine Finanzen, aber Zehnte ist nur einer der letzten Teile. Gott hat andere Gründe, warum er dich nicht segnet. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Wie viel Versprechung hast du schon dem lieben Gott gemacht? Lieber Gott, wenn ich und dann hast du das, was du verdient hast oder bekommen hast und hast dein Gelübde nicht bezahlt. Und deshalb hol dann der Teufel das, was du dem lieben Gott versprochen hast. Also sind Punkte, was ich dir weitergeben möchte, was Gott mir im Laufe der Zeit so gezeigt hat. Ursachen für finanzielle Probleme. Eigentlich der Schluss von dem, was ich heute anfange, übers Ziel. Wann erreichst du endlich deine Bestimmung? Weißt du, wozu du geboren bist? Wenn du so einen Kugelschreiber in der Hand nimmst, dann weißt du ganz genau, wozu dieser Kugelschreiber da ist, zum Schreiben und nicht um Konservendosen zu öffnen oder sonst was. Also hast du schon rausgefunden, wozu du geschaffen, gemacht worden bist, wozu du auf diese Welt gekommen bist? Gott hat für jeden Menschen, der auf diese Welt gekommen ist, einen ganz bestimmten Plan. Und er bestimmt uns. Und er sagt uns, wo es lang geht. Deshalb, also, wann erreichst du endlich deine Bestimmung, deine Berufung? Dann am Sonntagabend haben wir Gemeindebibelschule. Ich freue mich riesig darauf. Arbeite schon die ganze Zeit. Ich wusste gar nicht, auf was ich mich eingelassen habe. Aber trotzdem ist es Haufen Arbeit. Habe ich auch Freude gleichzeitig für mich persönlich. Ich lerne selbst aus der Bibel. Ich trage das Material, das ich so im Laufe der 40 Jahren gepredigt habe, zusammen und erarbeite das für mich nochmals, arbeite nochmals durch. Und Apostelgeschichte, da ist noch so viel, aber ich habe das meiste schon bereits fertig und morgen früh wird es gedruckt, so dass wir das Material hier haben. Wer hier diese Gemeindebibelschule mitmacht, dem kostet das Material 10 Euro, sind etwa 30 Kompaktseiten, da ist so viel Stoff. Also da brauchst du einen Tag, um nur 1,5 Seiten oder eine Seite durchzuarbeiten. Da ist so viel Stoff nachzuschlagen. Und ich möchte dich in die Bibel einführen, dass du in der Bibel zu Hause bist, dass du dich in der Bibel auskennst, dass du die Bibel lieb gewinnst, dass die Bibel zu dir redet. Und das ist also der Sinn der Sache von dieser Gemeindebibelschule. Und über 400 Leute haben sich bereits so vom Internet in Deutsch hier angemeldet für diese Bibelschule. Also wir machen hier mit. Und die anderen, nachdem wir angefangen haben, Die lernen weiter. Das Material ist da. Und bevor das irgendwo in der Schublade bei mir liegen bleibt, bis zur nächsten Erweckung oder bis zur nächsten Gemeindebibelschule, so, das möchte ich verbreiten. Und ich freue mich eigentlich, dass da auch die Möglichkeit da ist. Ich habe das, ja, eine Schwester aus Frankreich, die hat gesagt, ich übersetze das gleich in Französisch. Und es ist schon in Französisch über die Hälfte übersetzt. In Englisch wird es in den nächsten Tagen passieren. Und ich denke, dass wir so zusammen als Internetbibelschule 1000 bis 1500 Leute haben, die wir dann betreuen. Und vor allem ganz besonders in Ländern, wo es keine Bibelschule gibt oder keine Möglichkeit hat. Ich habe so viele Leute in China, Inland, also in China oder in afrikanische Länder oder muslimische Länder. So, wenn es dann nachher in Englisch gibt und dieses Material. Und die Inder fragen immer wieder, hast du nicht gutes Material? Oder Afrikaner, hast du nicht gutes Material? Kannst du uns nicht Material schicken? Jetzt sind wir soweit. Bisher war ich noch nicht soweit. Weißt du, man muss auch irgendwie ausreifen und die Sache dann irgendwo anleihen. Und ich freue mich eigentlich. Ich freue mich eigentlich, dass wir diese Möglichkeit haben, 3 Jahre lang gemeinsam Wort Gottes zu lernen und zu studieren, und bist eingeladen, die 66 Bücher der Bibel durchzunehmen. Wir fangen jetzt Apostelgeschichte an, dann kommt Markus-Evangelium, dann machen wir Johannes-Evangelium, dann machen wir Matthäus-Evangelium. Weißt du, wir haben das, warum wir mit der Apostelgeschichte anfangen? Wir hätten genauso mit Matthäus anfangen können, aber nein, weil wir schon den Glaubensgrundlagenkurs hatten. Wie ist das Evangelium zu uns gekommen? Und dann, wer hat das Evangelium zu uns gebracht? Auf welche Art und Weise? Und das Evangelium so für die Nationen, also praktisch uns, wir, dieses Evangelium ist von Lukas gebracht worden. Deshalb fangen wir mal Lukas an. Dann machen wir bei Markus, ist sehr knapp. Markus hat so eine schöne Angewohnheit. Weißt du, Markus ist so ein schöner Unterhalter. Jesus tat das und das, Jesus ging da und da. Und? Dann willst du wieder wissen, wie geht's jetzt weiter? Und? Der benutzt so viel Und-Wörter. Und dann bist du so gespannt, wie geht's weiter? Johannes hat das auch so. Wir werden also schon irgendwo im Neuen Testament dieses Jahr bleiben. Und nächstes Jahr, dann geht man weiter ins Alte Testament. Auch das ist so wichtig, damit wir das Neue Testament verstehen. Aber zuerst müssen wir unser Buch, unsere Bibel, unser Neues Testament kennenlernen. Und wie ist das Evangelium zu uns gekommen? Dann habe ich am Mittwoch, den 17., also nächsten Mittwoch, eine Predigt. Ich wusste gar nicht, dass es so aktuell ist, als ich mich so vorbereitete oder den Umriss mir für diese Predigten machte, was heute Gott den Predigern sagen würde. Und wenn ich so höre, was alles in diesen ganzen 6 Skandale ist weltweit, vor allem in der katholischen Kirche, aber nicht nur, in der evangelischen Kirche sieht es auch nicht besser aus, und den ganzen, also diesen Internate und was Gott über die heutigen Prediger sagt. Und da ist so viel, der liebe Gott muss heulen und weinen, und wenn er so sein Bodenpersonal sieht, so was da Land auf Land ab passiert, wie viel Hartherzigkeit da ist. Also ich werde über die Prediger, Pastoren sprechen und ja, das sagen, was Gott eigentlich über seine Diener sagt und letztendlich auch über dich und mich. Also denk nicht, dass wir dann besser sind als die anderen, oder nein, wir sind mitbetroffen, und Gott möchte, dass alle seine Diener, seine Boten, seine Botschafter heilig, gerecht und ja, Gott wohlgefällig sind. Aber jetzt mein Thema, was für Ziele verfolgst du? Ja, ich habe noch ein Ziel. Am Sonntag, den 21. abends haben wir einen Heilungs- und Salbungsgottesdienst. Also wir wollen auch da für bestimmte Anliegen beten. Wenn jemand krank ist, bringt deine Kranken mit. Wir wollen Gottes Heilung proklamieren. Und wir glauben an Gottes Heilung, an göttliche Heilung. Und hier sind schon so viele geheilt worden. Warum sollte Gott dich nicht heilen? Und warum willst du warten, bis da irgendein Superstar kommt und irgendwo heilt? In der Bibel heißt es, legt auf Kranke die Hände, salbt sie mit Öl, und der Herr wirkt durch mitfolgende Zeichen. Ich glaube an die mitfolgenden Zeichen, an das, was damals geschah, das ist auch heute noch geschieht, sonst kannst du die Bibel zerreißen und in den Müll werfen und sagen, das funktioniert sowieso nicht, das ist ja nur eine Unterhaltung, Legende oder Sagen. Die Bibel ist aktuell, und die Bibel will erlebt, durchlebt und ausgelebt werden. Okay. Was für Ziele verfolgst du? Für jedes Lebewesen haben wir immer einen Zweck und ein Ziel. Wir wissen ganz genau, Ferkel, für was ist ein Ferkel da? Oder ein Rind oder ein Hase. Also wir wissen für jedes Tier einen Zweck. Aber der Mensch, welche Verwendung hat der Mensch? Kannst du auch da Wurst machen draus? Weißt du, dann musst du meistens ihn entsorgen irgendwo. Und weißt du, die Friedhöfe, Die sind dazu da. Aber ist das wirklich der Zweck, dass wir auf dem Friedhof landen und dann das Gras von unten wachsen angucken? Ist das unser Sinn und Ziel, der Zweck unseres Lebens, um zu sterben? Jemand sagte mir, ich werde geboren, um zu sterben. Ist das wirklich alles? Ich möchte dir einfach von der Gnade Gottes sagen, für was du, wozu ich oder wir auf dieser Welt sind. Wir haben eine Bestimmung. Am Sonntag werde ich dann dieses Thema abrunden. Wenn ein Theaterstück gut war, dann sagen wir immer, die Rollen wurden gut gespielt und die waren dem wie auf dem Leib geschnitten. Welche Rolle spielst du in deinem Leben, in dieser Welt, in diesem Weltentheater? Was für eine Rolle spielst du da? Wenn das Feld eine gute Ernte getragen hat, dann sagen wir, dieses Feld hat einen guten Ertrag gehabt. Unsere Arbeit, unser Einsatz hat sich gelohnt. Oder wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben, dann sagen wir, das war alles Leerlauf, das war alles nur Bluff, da sind wir enttäuscht, dann sagen wir, da sind wir vergeblich gelaufen, wir haben nichts geerntet. Also die Frage ist, wenn du am Ende deines Lebens stehst, und wir stehen irgendwo mal alle am Ende unseres Lebens, was wirst du für eine Bilanz ziehen? Wonach soll der Mensch streben? Was sind die Ziele seines irdischen Lebens? Wozu ist er bestimmt geboren worden? Was für Ziele verfolgst du? Also, lass uns darüber nachdenken, diese Ziele, die wir in unserem Leben haben. Was ist der tiefere Sinn meines Lebens, deines Lebens, unseres Lebens? Egal Christ, nicht Christ, ist es Essen und Trinken? Überleg einmal, wie viele Rinder frisst du da auf im Laufe deines Lebens? Wie viel Zentner Mehl? Wie viel Hektoliter Wasser? Oder anders, Milch oder andere Getränke? Ist Wissen das Lebensziel? Weißt du, in 1. Korinther 13 wird gesagt, wenn ich alles hätte, alles machen würde und hätte das eine nicht, wäre alles nichts. Aber was ist das eine? Ja, klingt schön, die Liebe, aber was ist Liebe eigentlich? Ist Arbeit, Leistung, Lebensziel? Lohnt sich dafür zu leben, zu arbeiten und dann schließlich in die Rente zu gehen, Ruhestand? Oder nicht mehr wissen, was man anstellen sollte. Ist Altwerden ein Lebensziel, für das sich zu leben lohnt, wenn ich so die alten Leute angucke, am Stock zittern, nicht mehr wissen, wie man heißt oder sonst wie. Oder dann nur noch beim Arzt im Wartesaal zu sitzen, ist das der Sinn des Lebens, Altwerden? Oder ein schönes Zuhause, ist das Lebensziel? Vergnügen, Genuss, ist das Lebensziel? Wie kurz ist doch der Weg über die Zunge? Ist Reichtum und Luxus unser Lebensstil? Schau doch die Reichen an, die alles haben. Eine Yacht, ein paar Villen, aber die haben Revolver im Handschuhfach und irgendwie im Schrank. Also die brauchen Bodyguards, sind unsicher. Ist Armut ein Lebensstil? Askese? Verzichten, so ein halber Heiliger zu sein? Ist Familie, sind Kinder kriegen, Enkelkinder, ist das ein Lebensstil? Also ich schreiße das alles auf, wonach die Leute streben, was das Leben ist. Ist das Kinderkriegen ein Lebensziel? Die Kinder sind groß, machen nachher große Sorgen, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Ist das der Sinn des Lebens? Ist Sex das Lebensziel? Ist positive Gedanken, für das sich zu leben lohnt, einfach denke positiv. Reisen. Heute können wir reisen, aber ist das der Sinn des Lebens, überall hinzureisen, hinzufahren? Ich denke nur, die Grenzen haben sich geöffnet, wir können überall hinfahren, aber ist das wirklich alles? Macht es einen glücklich? Das macht einen müde. Wenn du sehr viel unterwegs bist, bist du irgendwo dann müde und sagst, ich bin irgendwo lieber als zu Hause in meinem eigenen Bett. Ist das Konsumieren immer die nächstbeste oder schönste Leckerei? Ist das Lebensziel? Ist es Recht zu bekommen, dass ich mich durchsetze und behaupte, ist das mein Lebensstil, so ein richtiger Streithammel zu sein? Ist das der Sinn meines Lebens, ständig zu kämpfen? Gewiss, wir müssen kämpfen. Ist der gute Ruf ein Lebensziel? Lohnt sich dafür zu leben, nur den guten Ruf zu haben, dass man jeden Tag in der Zeitung steht, in den Medien aufgeführt wird? Aber schau, was ist aus dem Herrn Kohl? Der stand auch zeitlang überall in den Medien. Und jetzt kann er nicht mal zu seiner Geburtstagsfeier kommen, die man hier ihm veranstalten will. Lohnt sich das, populär zu sein und dann irgendwo letzten Endes stehst du da doch am Rande und musst auf alles verzichten? Das Erfolg, Lebensstil, lohnt sich dafür zu leben? Oder andere sagen, ich möchte nur in Ruhe gelassen werden, in Frieden gelassen werden. Ist das dein Ziel, nur in Ruhe gelassen zu werden? Keiner will was von dir, so in deiner Mansarde, deiner Wohnung. Ist Karriere machen das Lebensziel? Weißt du, du hast alles erreicht, erreichst alles und dann stehst du auf dieser Erfolgsleiter, so Bilderbuchkarriere und sagst, ist das wirklich alles gewesen? Ist ein Heiliger zu werden dein Lebensziel? So verzichtet und so weiter, und auch die Heiligen mussten sterben. Worin besteht das Ziel deines Lebens? Worin? Was ist ein brauchbares, sinnvolles Leben? Denk drüber nach. Wenn du dich reiflich überlegst, wirst du zu irgendeinem bestimmten Schluss kommen. Entweder es hat sich gelohnt oder es hat sich nicht gelohnt. Wofür wärst du bereit? Und jetzt stelle ich eine ganz schlimme Frage. Bitte verzeiht mir, aber ich stelle diese Frage, denn nur so wirst du gescheit. Nur so kriegst du Bildung. Nur so kriegst du eine Erleuchtung. Und diese Frage stelle ich, wofür wärst du bereit zu sterben? Wofür wärst du bereit zu sterben? Denk drüber nach. Wofür wärst du bereit zu sterben? Wofür du nicht bereit bist zu sterben, dafür ist auch nicht wert, dass du lebst. Heute wollen wir etwas machen, nur mal den Gedanken, kannst aber zu Hause machen. Wir wollen mal einen Abschiedsbrief schreiben. Schreib mal ruhig mal einen Abschiedsbrief. Du steigst aus dem Leben raus, du verreist und kommst nicht mehr zurück. Viele schreiben einen Abschiedsbrief, nur weil sie nicht mehr können. Aber wir wollen einen Abschiedsbrief schreiben und einfach mal abrechnen mit unserem Leben. Und nicht nur, weil wir keine Kraft mehr haben, keinen Ausweg mehr sehen oder die Kontrolle über das Leben verloren haben. Nein, wir wollen uns mal vom Leben verabschieden. Ich habe mal eine Beerdigung gehalten, da hat diese Verstorbene alles genau aufgeschrieben, was man sagen musste oder durfte oder sollte, was so ihr Leben war. Also, und ja, sie hat aufgeschrieben, also einen Abschiedsbrief, noch bevor sie starb, bevor sie ins Krankenhaus ging, bevor das alles so war, dass sie nicht mehr schreiben konnte. Schreib mal einen Abschiedsbrief. Was war dein Leben? Oder das war mein Leben. Ein wertes Leben, was ist das? Berufsleben? Ist das ein wertes Leben? Wo man leistungsfähig ist, produziert und Geld verdient? Ein Abschiedsbrief. Aber bevor wir mit dem Abschiedsbrief anfangen, zwei Sachen. Es gibt zwei Arten von Bergsteiger. Die einen, die hochkraxeln und das Ziel vor Augen haben und sagen, da muss man hin. Und dann, das ist schwer, dann kommt Stress, man verletzt sich womöglich und so weiter. Das ist also eine Art von Bergsteigen, wo man den Berg erklettert, mühsam, sehr mühsam. Und dann gibt es die anderen, die modernen Bergsteiger mit der Gondel, die in der Gondel sitzen und sich da hochschaukeln lassen. Welcher Art von Mensch bist du? Bergkraxler, nicht mit Stöckelschuhen und schönen Lackschuhen, sondern in Wanderstiefeln und du kämpfst das Schritt für Schritt nach oben. Welcher Bergsteiger, und das ist die Frage, hat den Weg zum Berg richtig genossen und richtig erlebt? Der, der in der Gondel saß oder der, der da hochgekraxelt ist? In der Seilbahn oder in der Gondel, da tritt einer dem anderen auf die Füße. Der ist so dicht gedrängt. Da stehen sie alle rum und lassen sich nur einfach hochziehen. Die sehen zwar viel, aber sie erleben nichts. Das ist kein Erlebnis. Was macht das Leben sinnvoll? Da ist man zwar dabei, man kommt auch hoch, aber das Herz bleibt leer. Und du siehst, auf was ich hinaus will. Das Herz bleibt leer. Es fehlt die praktische Erfahrung des mühsamen Bergsteigens, das ist das praktische Erlebnis, da ist nichts passiert, da ist niemand über den Weg gelaufen, da ist man nicht ausgerutscht, da hat man keine Panne erlebt. Ein sehr langweiliges Leben in der Gondel da oben. Langweiliges Leben ist ein unbrauchbares Leben. Hör mir gut zu. Langweiliges Leben ist ein unbrauchbares Leben. Man kann sagen, ich war da oben, aber das ist auch alles. Da war kein Ehrgeiz, kein Kampf. Hat man nicht geschwitzt, es gab keine Krisen zu überwinden, keinen Bach, über den man rüber musste, da war keine Schlange unterwegs, hat man das Gezwitscher der Vögel nicht gehört, es gab keine Krisen zu überwinden, keine Gefahren, man hat nichts vollbracht. wer den Gipfel einmal gestürmt hat, und zwar so, per Pedes, zu Fuß, der ist innerlich glücklich und zufrieden. Der sagt, guck mal, das haben wir geleistet. Da bin ich hochgekraxelt. Da sind wir ausgerutscht. Und da mussten wir uns festhalten. Da hatten wir Sturm. Und da kam das und jenes. Weißt du, der in der Gondel, der weiß nicht, was Zufriedenheit ist. Der ist doch auch oben gewesen. Er ist kein Versager. Der war oben. Aber der, der kämpfen musste, wo sie dann sich aneinander geseilt haben und dann über die Krippen springen mussten oder was auch immer war, da kann man stolz sein, ich habe mich selbst verwirklicht. Und Geschwister, genau das ist es, was das Leben sinnvoll macht, sich selbst verwirklichen. Nicht nur in der Gondel zu sitzen und nach unten zu gucken oder nach und so weiter. Und derjenige, der sich selbst verwirklicht hat, der entwickelt auch Selbstvertrauen. Du, wir können es noch, wir schaffen es noch. Der entwickelt auch Gottvertrauen. Die meisten Leute haben heutzutage kein Gottvertrauen, weil sie kein Selbstvertrauen haben. Nur in der Gondel zu sitzen, das kann jeder Depp. Du brauchst keine große Bildung, keine große Erfahrung, nicht einmal Training, gar nichts. Da brauchst du keine Muskeln, keine Nerven, kein Talent. Da brauchst du keine Begeisterung, kein Durchhaltevermögen. Das brauchst du alles gar nicht. Da sitzt du alles drin. Du brauchst keinen Stress. Aber beide sind ans Ziel gegangen oder versuchen das Ziel zu erreichen. Gondelleben bereichert dein Leben nicht. Nur sich gondeln lassen, nur schaukeln lassen. Am Schluss sitzt du im Rollstuhl. Das ist das Ende des Gondellebens. Gondelchristen entwickeln sich nicht. Sie entwickeln kein Selbstwertgefühl. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft mit Gottes Hilfe. Ich bin angekommen. Halleluja. Bin angekommen. Niemand kann auf Dauer ein nutzloses Leben leben. Nur in der Gondel. Da wird man schwach an den Füßen und wo auch immer. In der Gondel schwebt man, weißt du, und das ist das Problem der heutigen modernen Christen, auch der charismatisch-pfingstlichen Christen, weißt du, die lassen sich so tragen, berieseln. So, also wir lassen uns hineinnehmen in die Gegenwart Gottes, aber die Gegenwart Gottes erkämpfen, auf den Knien und durchhalten und bitten und nicht lassen. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es ist für faule Christen so Gondelleben. Also jetzt zu deinem Abschiedsbrief. Abschiedsbriefe zu schreiben kann sogar ein Vorteil sein, wenn du es dich intensiv mit deinem Leben auseinandersetzt. Du dann fängst an, dein Leben zu realistisch zu betrachten. Also das war gut und das war nicht so gut. Dann fallen dir sogar womöglich noch Lösungen ein, auf die du gar nicht gekommen wärst, so beim Abschiedsbrief schreiben, dann verstehst du das Leben und wirst, ja, schlau. In der Bibel heißt es einmal, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Abschiedsbrief schreiben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir klug werden, also dass wir sterben müssen. Wie würdest du dich von deinem Leben verabschieden? Wie würdest du dich aus der Gesellschaft verabschieden? So viele Leute, die verschwinden, plötzlich sind weg, sind nicht mehr da. Ach, da war doch einer mal, da war doch irgendjemand. Wie würdest du dich aus deinem Berufsleben verabschieden? Denk drüber nach. Wie würdest du dich von deinen Eltern verabschieden, von deiner Familie, deinen Freunden? Schreib mal einen so einen Abschiedsbrief, ein paar Zeilen wenigstens. Was kannst du von deinem Leben sagen? Wie kannst du dein Leben umschreiben? Was war das? Wofür würdest du alles opfern und alles einsetzen? Oder hast eingesetzt? Alles gegeben. Der Herr Jesus kommt, oder zum Herr Jesus kommt jemand einmal und will ein wertvolles Leben empfangen. Ewiges Leben sprechen wir darunter. Das ist also das Leben, das sich zu leben lohnt. Ewiges Leben. Und dann sagt der Herr Jesus, gut, halte die Gebote. Dann sagt er, das mache ich schon immer. Und dann sagt er, das ist die nächste Frage. Das ist also etwas für die Frommen und die Superfrommen. Dann sagt er, geh hin und verkaufe alles, was du hast und komm und folge mir nach. Also wenn du dein Leben gewinnen möchtest, solltest du alles auf eine Karte setzen. In der Bibel haben wir einige Beispiele. Da ist der Kaufmann, der eine Perle gefunden hat. Und er sieht diese Perle und sagt, jetzt verkaufe ich alles, was ich habe, meine ganze komplette Sammlung, und ich will diese eine Perle mir erstehen. Würdest du alles für diese eine Perle, für die eine Sache, für dieses eine Ziel geben? Würdest du alles auf eine Karte setzen, um jeden Preis? In Johannes Kapitel 6, Vers 68, eine ganz kleine Diskussion unter den Jüngern. Und Petrus wird wieder der Sprecher der Gruppe und so weiter. Und dann in diesem ganzen Gespräch wird ein Satz, bei diesem bleibe ich heute ein bisschen: Herr, wohin sollen wir gehen? Diese Frage, Herr, wohin sollen wir gehen? In welche Richtung sollen wir gehen? Zu wem sollen wir gehen? Herr, wohin sollen wir gehen? Frag in diesem Abschiedsbrief, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin gehe ich? Herr, wohin sollen wir gehen? Was für Ziele verfolgen wir? Bevor ich Jesus nachfolge, und ich möchte hier von meinem Standpunkt, das ist meine Gedanken, meine Einstellung weitergeben. Ich würde Jesus nicht nachfolgen, wenn ich nicht wüsste, wo der hingeht oder wo der herkommt. Also bevor ich mich für Christus entschieden habe, habe ich gründlich darüber nachgedacht, wo kommt der Mann her und wo geht er hin. Ich würde mein Leben niemand anvertrauen, den ich nicht kenne. Bevor ich Jesus nachfolge, mich für ihn einsetze, alles auf eine Karte für ihn setze, Jesus, mein Lebensziel, will ich wissen, Herr, wo gehst du hin? Herr, wo bist du überhaupt? Ich möchte einfach realistisch diese Frage hier in den Raum stellen und ich möchte, dass ihr alle Realisten seid. Christen sollten Realisten sein, nicht irgendwelche Phantasten, die irgendeinem Fata Morgana nachfolgen. Herr, wo gehst du hin? Wo gehen wir eigentlich mit Christus hin? Ja, sterben, das müssen alle. Herr, wo bist du? Zur Herberge. Wenn Jesus dich führen soll, dann musst du wissen, wo er dich hinführen soll. Also wenn ich in ein Flugzeug steige, will ich ganz genau wissen, wo das Flugzeug hinfliegt. Wo wird er landen eines Tages? Was ist mein Ziel? Weißt du, du kannst auch manchmal, es kann trotzdem passieren, dass du ins Flugzeug reinsteigst und landest ganz woanders. Da wollte es gar nicht. Wie ist mal passiert? Ich wollte nach Bukarest und ich bin in Warschau gelandet. Oder in Indien, bin auf der Wiese ausgestiegen. Das Flugzeug eigentlich hieß es, es landet nicht, wir fliegen da durch, aber es hat doch gelandet und ich dachte, es ist fertig und wir drei Deutschen, nicht aufgepasst, wir laufen raus und müssen wieder neu eingeschickt werden. Die Leute denken, was sind das für welche? Falsch ausgestiegen. Herr, wo gehst du hin? Bevor ich irgendjemand das Steuer meines Lebens übergebe, will ich wissen, kann der überhaupt Auto fahren? Hat der Führerschein. Und bevor du dein Leben, deine ganze Ewigkeit, und jetzt ist die Sache, es geht um deine Ewigkeit. Weißt du, eine Fahrt ins Blaue, das kannst du verschmerzen. Aber wenn du deine ganze Ewigkeit vermasselst, Herr, wo gehst du hin? Ich halte nichts von einem blinden Glauben, auch den christlichen Glauben. Mach die Augen zu und vertraue dem Herrn. Das ist die größte Dummheit, die du machen kannst. Du solltest Realist sein und genau wissen, Herr, wo gehst du hin? Für mich wäre das blind zu glauben, purer Wahnsinn. Bevor ich mit Jesus gehe, muss ich genau sein Ziel kennen, seine Ziele, was er mit mir verfolgt, mit uns Menschen verfolgt. Wo kommst du her? Ich muss genau wissen, ob er zuverlässig ist. Weißt du genau, ist Jesus zuverlässig? Ich stelle diese kritische Frage jetzt mal als Prediger, als Pastor. Prüfe alles. Und du musst auch Jesus prüfen. Kannst du ihm alles anvertrauen? Ja, ja, von Religionsunterricht, von Kirche her, von pastoralen Predigten her. Aber weißt du das ganz genau? Er ist zuverlässig. Wenn ich jemand mein Auto anvertraue, dann nicht irgendjemand, der gar keine Ahnung vom Auto hat. Einem zuverlässigen Handwerker würde ich mein Auto vertrauen oder mein Kind. Keinem Lehrer geben, wo ich nicht weiß, ob er mein Kind nicht missbraucht. Oder Institut. Was glaubst du, was jetzt für eine Panik unter den Leuten ausbricht? Die trauen, also genau das ist, was der Feind möchte, natürlich, verunsichern. Ich würde meine Rechtssache keinem Juristen anvertrauen, der noch nie einen Prozess gewonnen hat, der die Gesetze nicht kennt und der zu argumentieren nicht versteht. Also einem Rechtsanwalt würde ich meine Sache so jemand nicht anvertrauen. Oder mein Geld würde ich keinem unerfahrenen Kaufmann in die Hände drücken und sagen, hier hast du 10.000 Euro, mach damit was. Der noch nie erfolgreiche Geschäfte gemacht hat, der Wirtschaft, selbst nicht zu wirtschaften versteht, ich würde mein Geld diesem Kerl nicht geben. Und bevor du dein Geld weggibst, musst du genau wissen, wem du was anvertraust. Wenn du den ungesegneten Leuten dein Geld anvertraust, dann musst du dich nicht wundern, dass du auch ungesegnet wirst. Also so viele Leute schmeißen ihr Geld zum Fenster raus. Nur durch Gesegnete wirst du gesegnet. Durch Starke wirst du stark. Durch Erfolgreiche wirst du erfolgreich. Durch Gläubige wirst du gläubig. Dein Glaube wächst, wird ermutigt, nimmt zu. Durch Geistliche wirst du geistlich. Durch Erweckte wachst du auf. Stell mal vor, du hörst Predigen wie diese, kannst bald nicht mehr schlafen. Durch Erfahrene machst du Erfahrung, neue Erfahrung. Der bringt dich auf die Spur für neue Erfahrungen. Und durch Geweihte wirst du selbst Gott geweiht. Also, wem vertraust du dein Leben an? Ich würde zum Beispiel meine Lunge, mein Herz, meine Nieren, mein Magen, nicht einmal mein Magen, einem Arzt anvertrauen. Bitte skalpieren Sie mich, operieren Sie mich, der noch nie Medizin studiert hat, keine Ahnung hat von Medizin. Ich würde genau wissen, wie viele Operationen hat er schon gemacht und wie viele haben bei ihm überlebt und wie viele nicht. Was nützt das, wenn der Patient nachher tot ist? Ich würde also nie mein Leben in die Hände eines Arztes legen, der sich überhaupt nicht auskennt. Und genau das Gleiche gilt für Seelsorger. Ich würde mich keinem Seelsorger anvertrauen, der Gott nicht kennt. Würde ich nie machen. Der den Heiligen Geist nicht hat, der nicht mit Gott wandelt, der nicht auf Gott hört, der Gott nicht versteht. Was will er mir dann erzählen? Ich werde nur einen nach dem Weg fragen, der selbst den Weg gegangen ist, der selbst sich auskennt. Der sagt, ich war dabei, ich bin den Weg schon 100-mal gegangen. Und ich werde nur einem folgen, der das Ziel genau kennt. Und der schon zurückgekommen ist von drüben oder vom anderen Land. Jesus sagt, in der Endzeit werden viele falsche Christusse und Propheten kommen. Und viele sagen, hier ist Christus, da ist Christus und dort ist Christus. Wir werden nachher, wenn wir über die nächsten Mittwoch über die Prediger sprechen, wir werden auch darüber noch einiges zu sagen haben. Ich will also genau wissen, ist Jesus der richtige Heiland für meine Seele? Ist er mein Retter? Kann er mich retten? Ist er in der Lage, mich zu retten? Das habe ich alles gefragt, bevor ich Christ wurde. Bevor ich gesagt habe, ja, Jesus, ich bin mit dir einverstanden. Ist dieser Jesus echt? Oder ist nur so in religiösen Köpfen irgendwo entwickelt worden? Ist er da nur irgendwie entstanden, so von Priestern, Rabbis, Pastoren, Pfaffen, Pfarrern, Bischöfen, Päpste? Woher weiß ich, dass Jesus echt ist? Kann ich das wissen? Kann man das überhaupt wissen? Weißt du, man fragt nicht. Es gibt nirgendwo so viel Dumme wie auf dem religiösen Gebiet. Du würdest im weltlichen Leben, in den Finanzen, Medizin und so weiter, dich nie auf irgendwelche fragliche Sachen verlassen. Du würdest genau nachprüfen, ist das zuverlässig? Aber wenn der Mann selber nicht glaubt, wie will er mir den Glauben beibringen? Wenn er selbst das nicht versteht und sagt, an Auferstehung der Toten glaube ich nicht, also, dann werden wir nicht auferstehen, wir beide. Also, ich möchte jemanden finden, der glaubt, der das versteht, der sich auskennt, der überzeugt ist. Wer und was ist dieser Jesus? Ich muss seine Absichten, seine Pläne kennen, bevor ich mich auf ihn einlasse. Bevor ich ihn frage, wo gehst du hin, will ich wissen, wo kommst du her? Herr, wo kommst du her? Was hast du bisher gemacht? Wem hast du schon geholfen? Kennt ich irgendjemanden, dem Jesus geholfen hat, den Jesus geheilt hat, den Jesus befreit hat? Habe ich schon irgendjemanden gesehen, der mit ihm was gemanagt hat? Das Leben in den Griff bekommen hat, habe ich solche Zeugen, die mir bezeugen können, Jesus ist echt. Und ich werde mich genau überlegen, ob ich dann diesem einen anvertraue. Die Jünger Jesu hatten einmal gesagt, Petrus und Johannes, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, Märchen, Legenden, Sagen, auch nicht jüdische Legenden und Sagen. Wir sind auch nicht wissenschaftlichen Argumenten gefolgt. Weißt du, die kannst du umwerfen, auch die wissenschaftlichen Argumente, auch nicht theologischen Argumenten oder psychologischen oder logischen, egal welcher Art. Ich will keinen Gaukler nachfolgen. Ich will wissen, ist das wahr? Also welches Ziel verfolgst du und wessen Ziel? Ich will nur der Wahrheit und der Realität nachfolgen. Das ist also, was ich will. Ich habe einen hohen Anspruch, weiß nicht, ob das erfüllt werden kann. Und so weiter. Ich will in der Ewigkeit nicht verderben und dann siechen und dann leiden. Ich will genau wissen, wie geht's drüben weiter mit mir. Und ich brauche zuverlässige Dinge, Aussagen. Also die Apostel waren harte Realisten. Sie standen mit beiden Beinen in dieser Welt und im Leben. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt oder Märchen. Nein, sie glaubten nur das, was sie selbst sahen. Sie glaubten nur das, was sie selbst erlebten. Sie glaubten nur das, was sie selbst erkannten. Sie ließen sich von dem Geist, wo sie überzeugt waren, das ist der Heilige Geist, ich was sagen. Sie ließen sich nicht manipulieren. Es waren also schon nicht leicht zu nehmende Menschen. Und wahre Gläubige sind nicht leicht manipulierbar. Sie glaubten nur das, worüber sie selbst das Zeugnis hatten, das ist wahr. Das stimmt. Worauf sie selbst gekommen sind, dieses Aha-Erlebnis. Und so untrügerisch war. Denn wenn wir sehen, nach der Auferstehung und etliche zweifeln, eigentlich zweifelten alle, bis sie sagten, wir glauben es nicht. Und mir ist der Thomas sehr sympathisch. Ich glaube nicht, Herr. Du kannst erzählen. Weißt du, Maria, Magdalena, ihr könnt so viel quatschen, so viel ihr wollt. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und dann sagt er einen Satz, ich glaube erst, wenn ich meinen Finger in seine Wunden lege. Und du siehst, er wollte 150% gewiss sein, denn es ging ja um seinen Gott. Es ging um seinen Glauben, es ging um seine Ewigkeit. Ich will da nicht irgendwelchen frommen Wahn folgen, sondern ich will Realist sein. Ich glaube nur das, wenn ich meinen Finger in seine Wunden sehe, wenn ich den Gekreuzigten von damals, den ich kenne, heute noch erlebe. Und dann plötzlich steht der Heiland da und sagt, Thomas, was ist? Komm mal her, ich bin's, teste mal. Kommst du mit dem Finger durch oder nicht? Und er kam mit dem Finger durch, denn er hat seinen Finger hineingelegt in seine Wunde und er sagt dann, ohne große Kommentare, ohne große Seminare und ohne Schulungen und Seelenmassage und so weiter, mein Herr und mein Gott. Er ist ja auf den Glauben draufgekommen. Und nicht nur Glauben für wahr halten etwas, das wäre mir zu wenig. Etwas für wahr halten, was Petrus oder was die Apostel da gesagt haben, oder was die Kirche sagt, nur für wahr halten, das ist viel zu wenig, Leute. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Und was ist, wenn die Kirche nicht wahr und recht hat? Was ist, wenn das alles nicht stimmt, was wir da gelesen, gehört und gepredigt haben? Und ich muss also hundertprozentig genau wissen, ist das wirklich wahr? Herr, wo gehst du hin? Das ist eine ganz wichtige Frage. Eine lebenswichtige Frage, eine sehr entscheidende Frage. Wo gehst du hin? Die wollten also ganz genau wissen. Sie haben sich nicht auf ein blindes Abenteuer irgendwo eingelassen. Und sie haben sich auch von Blinden nicht führen lassen. Nirgendwo hin. Ein vernünftiger Mensch macht sich Gedanken. Hat Jesus überhaupt eine Zukunft? Hat Jesus überhaupt eine Zukunft? Hat der Glaube, dieser lebendige Glaube, dieser echte, dieser Glaube, den wir aus der Bibel schöpfen, hat der überhaupt Zukunft? Und das müssen wir testen. Deshalb haben wir harte Prüfungen, Risikos einzugehen. Komme ich um, so komme ich um. Also ich teste. Will Sie sehen? Wir wollen doch nicht betrogen werden oder betrügen aufsitzen. Paulus sagte einmal in 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wären wir die elendsten Menschen auf dieser Erde. Wenn Christus nicht auferstanden ist. Und 500 Leute haben auf einmal die Auferstehung erlebt. 1. Korinther 15, lies mal nach. Also die haben genau gesehen, und bei 500 Leuten können nicht ein Vater Morgan, ein Hirngespinst oder ein Phantom gesehen haben. Und da sind noch andere. Seine Brüder glaubten nicht an ihn, dass er der Messias ist. Seine leiblichen eigenen Brüder aus Fleisch und Blut, der Jakobus ganz besonders, hat nicht an ihn geglaubt. Aber der ist als Erster in der Gemeinde, der Leiter sogar der Gemeinde. Der Herr ist dem Jakobus erschienen nach der Auferstehung. Und das ist, was die überwältigt hat. Es war nicht nur Vetteleswirtschaft in der Gemeinde dort. Nein, der Herr ist dem Jakobus extra seinem leiblichen Bruder erschienen und der konnte glauben. Und wenn der glaubt, sein leiblicher Bruder glaubt, der vorhin gesagt hat, du bist wahnsinnig, Jesus. Du siehst also, die waren alle kritisch dem Herrn gegenüber am Anfang. Und sogar sehr kritisch. Und dann hat der Herr sie überzeugt. Und mir geht es darum, dass Gott dich überzeugt, so wie er mich überzeugt hat. Ich kann dich nicht überzeugen, ich kann nur bezeugen. Ich kann dir nur ermutigen und sagen, prüfe es gründlich. Und zwar sehr genau, jede Sache auf dem Grund. Kannst du dich auf Jesus verlassen oder nicht? Bevor ich meine Zeit in etwas investiere, habe ich genau geprüft, ist das nur ein Bluff? Alles nur Luftblasen und Leerlauf. Und ich habe dann meine Entscheidung getroffen, nachdem ich abgewogen habe. Was, wenn? gründlich abgewogen habe. Und zwar nicht nur mit meinem Verstand, sondern mit meinem Herzen. Und auf mein Herz gehört habe. Ist das wirklich wahr? Und dann heißt es in der Bibel, und der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Also diese innere Gewissheit, diese innere Überzeugung. Und ich bin kein Fantast, sondern ich bin der Realität gefolgt, der Realität, die Gott mir gezeigt hat für mein persönliches Leben. Meine Bestimmung habe ich entdeckt, indem ich geprüft habe. Ich habe nicht geglaubt, was der Pfarrer vorne gepredigt hat. Ich habe gesagt, ist das wirklich wahr? Immer wieder Fragezeichen. Immer wieder Fragezeichen. Ich habe eigentlich an allem Fragezeichen gehabt. Weißt du, du kennst Gott nicht, du kennst Kirche nicht, du kennst Religion nicht und du bist gelehrt worden, Religion ist Opium fürs Volk. Das war saß so tief bei mir drin. Du musst aufpassen, das sind alle Schwindler, die wollen alle nur dein Geld. Das war also was, wo ich von Kirche und Religion betrogen fühlte. Die haben kein Innenleben, die sind alles nur oberflächlich, die sind nicht zuverlässig. Und weißt du, wenn du im Atheismus aufgewachsen bist, ist es ein Segen, im Atheismus aufzuwachsen, da denkst du viel kritischer. Dann gehst du nicht einfach so gutgläubig, oh, Halleluja, Lob und Dank. Nein, ist das wirklich wahr? Und als ich dann anfing, die Bibel zu lesen, ist das wirklich wahr? Kann das sich wirklich so zugetragen sein oder dass es so passiert ist? Fange an, vom Ziel her zu denken und zu leben, und du musst dieses Ziel von Gott geschenkt bekommen. Der Herr muss dir das Ziel gezeigt haben. Es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Und nicht, weil du es sagst, oder weil der Prediger es sagt, weil die Kirche es sagt, weil die Religion es sagt. Nein, weil der Geist Gottes meinem Geist persönlich sagt. Ich habe eine Direktoffenbarung des Herrn. Du brauchst also eine ganz persönliche Direktoffenbarung Gottes für dein persönliches Leben. Und nicht nur einfach drauf loszuleben. Das wird schon irgendwie klappen. Einfach mal zu schnipseln, irgendwo werden wir schon drauf kommen. Nein, das, so ist es nicht. Nimm die Sache erstmal endlich gründlich so ins Visier und fang an zu untersuchen. Gründe deinen Glauben auf Grundlagen. Grundlagen, die unerschütterlich sind. Du brauchst ein sicheres Fundament, einen festen Punkt, an dem du dich orientieren kannst. Und frag dich, was ist ewig? Was bleibt? Die Sonne dauert schon eine ganze Weile, oder früher sind wir nach dem Polarstern gefahren und so weiter, so Norden, die Nadel im Kompass sagt, du brauchst einen fixen Punkt, einen festen Punkt, an dem du dich orientieren kannst in deinem Leben. Deine Zukunft, dein Ziel muss also gedeckt sein durch Garantien. Ist das wirklich zuverlässig, realistisch, vernünftig? Ist das auch erreichbar? Schreib deinen Abschiedsbrief. Und dann siehst du, hat sich das wirklich gelohnt? Zahlt sich das wirklich aus? Herr, wo gehst du hin? Wo bist du hingegangen, Jesus? Weißt du, wo er hier hingegangen ist? Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, Johannes 14. Und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Jesus, wo bist du gelandet? Und deshalb, ich finde, diese ganzen Überlieferungen im Evangelium, das sind Berichte, aber die müssen in deinem Leben nachvollzogen werden. Du musst inne werden, ist das wahr? Was nützt es, wenn du an die Bibel glaubst? Ich glaube nicht an die Bibel als solches. Das ist nur ein Buch, das ist nur Überlieferung, das ist nur Erzählung. Die Bibel muss Wahrheit in mir werden. Ich muss gewiss werden, das war so. Und das kann nur so gewesen sein. Und ich sage euch ein Geheimnis. Viele Leute, die sind nur theoretisch, aber versuch einmal die Bibel auch tiefenpsychologisch zu lesen. Weißt du, dein Unterbewusstsein, kannst du das in deinem Inneren bejahen oder nicht bejahen? Annehmen oder nicht annehmen, wenn du das nicht kannst. Und ist dieses tiefenpsychologisch, also dieses dein Unterbewusstsein, ja, Herr, das ist so. Weißt du, deine Seele empfängt das Zeugnis des Heiligen Geistes, dieses tiefenpsychologisch. Viele Christen sind nur oberflächlich. Der Pfarrer hat es gesagt, der Pfarrer muss Recht haben, der hat studiert, der liest Griechisch, Hebräisch und Lateinisch, also der muss es wissen. Nein, der kann gar nichts wissen. Das muss uns offenbart werden. Der Glaube kommt aus der Predigt, das stimmt. Aber das Predigen muss aus dem Wort Gottes kommen. Nicht nur, dass man irgendwie eine fromme Theorie erzählt, sondern es muss inne werden. Und etwas, wo du inne wirst, ist, alle Völker haben etwas Gemeinsames. Immer wieder, du kannst bei den Juden finden, bei den Indern, bei den Ägyptern, bei den Griechen, bei den Germanen, überall findest du etwas, das überall gleich ist. Die Leute trachten, oder der Ägypter ganz besonders, leben nach dem Tod. Also es muss irgendwie nach dem Tod weitergehen. Auch wenn der materialistische, moderne Mensch davon nichts hält, aber es geht weiter. Und dann haben sie genauso das Leben weiter eingeplant, dass man dann die Begleitung, seine Rosse und sein Schatz und seinen ganzen Reichtum, alles ihm mitgegeben hat auf dem Weg ins Jenseits. Also es war ein Bewusstsein, ein tiefen psychologisches Bewusstsein der Leute, es geht weiter. Es geht zum Licht, es geht zum neuen Leben. So, Herr, wo gehst du hin? Jesus hat uns das ganz plastisch gezeigt und er ist der Erste, der von drüben zurückgekommen ist. Also für mich war die Auferstehung Jesu der Schlüssel. Ich würde an Jesus nicht glauben, wenn er nicht auferstanden wäre. Und wenn wir diese Berichte des Auferstandenen nicht hätten, und die Jünger hatten große Probleme, vorher an Jesus zu glauben, und nach der Auferstehung gab es für sie gar keine Frage mehr, kein Fragezeichen mehr, das war für sie ganz klar, er ist wieder zurückgekommen. Bevor du über eine Brücke gehst, musst du wissen, ob sie dich trägt, ob sie zuverlässig ist. Bevor du in ein Flugzeug steigst, musst du wissen und dich vergewissern, ob der Pilot nicht nur ein Entführer ist, ein Ganove, ob er das Flugzeug auch dorthin bringt, wo du hin möchtest. Du musst zuerst die Sache so richtig auf den Grund gehen und dich davon überzeugen, mit großer Gewissheit dahinter kommen, ist das wirklich wahr? Und dann hast du auch Überzeugungskraft, dann bist du überzeugt, das ist wahr. Also das lasse ich mich nicht abbringen, egal was da passiert. Der Apostel gab mit großer Überzeugung die gleichen Apostel, die eigentlich als Jesus gekreuzigt wurde, als Versager da standen. Die gleichen Apostel, ein paar Tage später, voll Heiligen Geistes, geben Zeugnis, dieser Jesus lebt, den ihr da gekreuzigt habt, der ist da. Und wir könnten ihn dir sogar zeigen. Innerhalb der ersten 40 Tagen hat er sich ständig den Jüngern offenbart, ständig den Jüngern begegnet. Und alles Große, was wir über Jesus wissen, haben wir nicht aus der Geschichte vor dem Tod, sondern nach dem Tod, was wir von Jesus wissen. Wenn du ganz ehrlich bist und studierst und dich damit beschäftigst, und das werden wir sehen, wenn wir die Evangelien betrachten, das meiste in den Evangelien ist nach der Auferstehung den Jüngern offenbart worden. Siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das war nach der Auferstehung. Oder dieser Sendung, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und so weiter und ich bin bei euch. Das wurde nach der Auferstehung gepredigt. Und alles Große haben wir nach der Auferstehung. Deshalb, du musst dem Auferstandenen begegnen. Und das Gewaltigste für mich ist Saul von Tarsus, der zuerst die Gemeinde verfolgte, verhöhnte, zerstört und so weiter. Dieser Saul von Tarsus, dieser Ketzer, dieser Hetzer, der bekehrt sich und wird einer der eifrigsten Missionare überhaupt für Jesus. Und dass Jesus ihm vergeben hat und dass Jesus ihm nicht nachgetragen hat, das ist diese Güte Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes. Saul von Tarsus macht keine Vorhaltungen, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Den schlimmsten Ganoven nimmt sich der Herr, verändert ihn und er wird der größte Missionar aller Zeiten. Das ist die Gnade Gottes. So. Weißt du, die Apostel waren überzeugt von Jesus, sie haben alle vorher gezweifelt und du kommst zum Glauben erst über Zweifel, nicht über Glauben. Über Zweifel immer Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Ich habe mal eine Vision, ein Bild von Gott bekommen und der hat mir gezeigt, wir machen so viel Fragezeichen. Aber der Herr sagte dann, wenn mein Geist kommt und meine Kraft in euch kommt, dann hören diese Fragezeichen, so diese Verkrümmungen auf und sie werden Ausrufezeichen. So spricht der Herr. Diese Fragezeichen werden Ausrufezeichen. Das hat mich so begeistert und so fasziniert. Der Apostel gab ein Zeugnis von der Auferstehung. Weißt du, 1.000 Euro zu verlieren, das kannst du verschmerzen. Aber weißt du, deine Seele in der Ewigkeit zu verlieren und dann falsch zu landen, falsch anzukommen, in falsche Hände geraten, Sachen, die du nicht mehr wiederholen kannst, nicht mehr verändern kannst, nicht mehr wieder gut machen kannst. Weißt du, wenn dir das Bein amputiert ist, ist es weg. Die Zähne gezogen sind, sind sie raus. Verstehst du, dann kannst Wunder warten, aber die werden wahrscheinlich nicht passieren. Wenn dein Leben das Thema verfehlt, ist es verfehlt. Deshalb überzeug dich vorher, bevor du loslegst, ist das richtig? Ist die Fragestellung richtig? Wenn du dein Leben verpatzt, hast du alles verpatzt. Das Thema verfehlt. So viele Menschen leben gedankenlos blind in den Tag hinein und landen dann im Chaos, wo es kein Zurück mehr gibt. Frage dich heute, und das ist, was ich dich bitte, sind meine Ziele real? Sind deine Ziele real? Was willst du? Und heute kannst du noch Kurskorrekturen vornehmen. Heute kannst du noch umkehren. Jetzt ist noch Zeit. Es gibt aber im Leben dann ein zu spät. Und dann wachen wir auf. Und wir sollten aufwachen, bevor es zu spät ist. Weißt du, wenn es zu spät ist, gibt es kein Zurück mehr, keine Umkehr, keine Wendemöglichkeit. Vielleicht wolltest du deinem Mädel, deinem Mann oder Freund sagen, dass du liebst. Hast du immer wieder gesagt, nein, nächste Woche, nächsten Samstag werde ich sagen. Und nächsten Samstag kam es nicht dazu. 5 Wochen später siehst du, wie dieses Mädchen mit jemand anders Arm in Arm läuft. Und sie ist nie mehr wieder. Es gibt ein zu spät. Manche Frau, die einfach hinausgeschoben hat mit Kinderkriegen, ist zu spät nachher, wenn sie das bestimmte Alter erreicht hat. Und es gibt im Leben hier schon zu spät. Israel verpasste die Stunde Gottes, als Jesus dort war. Lehnte Jesus damals ab. Sie haben gehofft, sie haben gewartet, sie haben Opfer gebracht, Generation um Generation. Und dann kam Jesus und sie haben ihn nicht angenommen. Weißt du, es gibt jetzt keine Schönfärberei und keine Entschuldigung dafür. Israel hat verpasst ihre Stunde, ihre Gnadenstunde. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und es gibt ein zu spät auch für Israel. Jetzt können sie machen, was sie wollen. Jetzt sitzen sie im Dunkeln, die lieben Brüder, schmoren im eigenen Saft, beweihräuchern sich, bedauern sich, bejammern sich. Herr, wo gehst du hin? Jesus geht weiter. Wenn die einen nicht wollen, er sucht noch andere. Er hat noch genug Leute, die ihn wollen. Geht zu den Heiden, Nationen. Gott geht weiter. Ob Israel da mitkommt oder nicht, ob du mitkommst oder nicht, Gott geht weiter. Sein Plan, sein Programm läuft weiter. Wenn ein Volk versagt, wenn eine Kirche versagt, wenn eine Gesellschaft versagt, wenn ein Mensch versagt, Gott geht weiter. Deshalb, er ist nicht von uns abhängig, aber wir von ihm. Weißt du, wenn wir versagen oder wenn eine Nation versagt oder wenn eine Kirche versagt, da ist Gott noch lange nicht pleite. Er hat genug. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. General von Fibern, ein Mann Gottes, ein Prediger, aber auch ein General, erzählt eine Geschichte, war Prediger und kam zum Begräbnis eines jungen Mädchens, die unerwartet gestorben war, eine sehr junge, ein junges Mädchen. Und als er so ins Trauerhaus reinkam und sieht den gläubigen Pastor und sitzen dort, und dann fragt er, war Mary eine wahre Christin? Also fragt den Pastor. Und zu seinem Erstaunen sah der General von Fibern so einen schmerzlichen Zug so im Gesicht des Pastors und sagte, ja, vor 3 Wochen fühlte ich einen ganz starken Antrieb, mit Mary zu reden, aber ich tat es nicht und nun weiß ich nicht, was ich hier sagen soll. Einen Augenblick später kommt die Sonntagsschullehrerin der Verstorbenen und der Bruder Fibern fragt, war Mary eine wahre Christin? Denn er wollte wissen, wie verabschiede ich mich hier? War sie eine wahre Christin? Und Tränen schossen ihr in die Augen und sie sagte, vor 2 Wochen spürte ich eine innere Stimme, sprich mit Mary. Und ich wusste das, was es bedeutet. Aber ich wollte sprechen, aber ich tat es nicht. Und jetzt weiß ich es nicht. Tief bewegt ging der Diener zu der Mutter zu der Mutter und fragt, Mutti, war deine Mary ein gläubiges Mädchen, war sie Kind Gottes? Und die Mutter fing an in Tränen zu schluchzen. Vor einer Woche mahnte mich eine innere Stimme, sprich mit Mary. Und ich dachte immer daran, ja, es wird noch Zeit geben, es wird noch reichen. Und sie hat immer hingeschoben. Und dann ist sie so unerwartet und so schnell abgerufen worden in die Ewigkeit. Jetzt weiß ich es nicht. Der Heilige Geist hat 3 Personen den Auftrag gegeben, sprich mit Mary. In dieser Geschichte hier. Die stand dicht vor den Pforten der Ewigkeit. Und alle wussten, sie müssten mit dem Mädel sprechen. Ist sie wahres Kind Gottes oder nicht? Und sie waren nicht bereit in dem Augenblick, als der Geist Gottes zu ihnen sprach. Die Frage ist, hören wir auf den Heiligen Geist, was wir tun sollten? Leben wir vom Geist geleitetes Leben? Das ist ein zielbewusstes Leben, ein ganz klares Leben. Gehen wir den Weg, den der Herr uns zeigt, genau auf das Ziel zu? Kennen wir das Ziel des Lebens? Weißt du, jeder Mensch ist etwas Einmaliges, der über diesen Planeten Erde geht. Und wir haben oft verpasste Gelegenheiten. Wir hätten reden sollen, wir hätten das tun sollen, aber wir haben verpasst. Wir haben das Ziel nicht erreicht. Ich weiß, was es bedeutet. Die törichten Jungfrauen, sie wachten auf, als es zu spät war. Ist kein Öl da. Die Lampen verlöschen. Es gibt ein zu spät, Geschwister. Und wir haben das Ziel nicht erreicht. Denk nur an den Esau. Der Esau war auch so leichter Pfiffikus, so Lebemensch, genoss das Leben und kam vom Feld hungrig nach Hause. Und es riecht nach Linsengericht und Bratwurst drin und was weiß ich da. So schön, so, oh, Jakob, hör mal, gib mir mal von dieser Suppe was. Und der Jakob, weißt du, der Jakob war ganz schlau, er lässt es kosten. Oh, ich will mehr davon. Und er kostet von der Suppe, er sagt, aber hör mal, ich gebe dir mehr von dieser Suppe, aber du musst mir etwas versprechen. Verkauf mir deine Erstgeburt. Weißt du, der Jakob wusste, was er da von ihm verlangt. Aber was sagt die Esau? Was soll ich denn mit der Erstgeburt? Ich kann mir für diese Erstgeburt nichts kaufen. Du siehst also, der hat das ewige Ziel aus dem Auge verloren. Ich kann mir nichts kaufen für diese Erstgeburt. Also Handschlag, abgemacht, du bist jetzt der Erstgeborene. Es ging vielleicht nur um, es waren ja Zwillinge, es ging vielleicht nur um ein paar Minuten. Aber du siehst, Erstgeborene war Erstgeborene und Zweitgeborene war Zweitgeborene. Und mit einem Handschlag ist er, nur wegen einer Linsensuppe, nur um seinen Bauch zu füllen, der Zweitgeborene. Und Hebräer Kapitel 12, Vers 16 bis 17, da heißt es von diesem Esau, der so ein Esel geworden ist, der seine Erstgeburt so billig verkauft hat. Niemand von euch soll ein ausschweifendes Leben führen wie Esau, weil er Gott nicht ehrte, verkaufte er sein Vorrecht als Ältester seines Vaters, sein Vorrecht für eine einzige Mahlzeit. Als er später den Segen seines Vaters haben wollte, wurde er abgewiesen. Er konnte nichts mehr ändern. Er konnte nichts mehr ändern. Ziel verfehlt. Was er angerichtet hatte, er konnte das nicht mehr ändern, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Ich muss vorstellen, aus der Zug war abgefahren. Er konnte nichts mehr ändern. Und es gibt viele Dinge, die wir auch bald nicht mehr ändern können. Du kannst deine Jugend nicht mehr zurückholen, kannst deine Kindheit nicht mehr zurückholen. Du kannst dein Leben nicht mehr zurückdrehen und noch einmal probieren. Bedenke den Ernst dieses Lebens. Wir leben nur einmal. Weißt du, wenn du, und deshalb ist der hinduistische Glaube für viele so angenehm, Karma, im anderen Leben später. Nein, später kannst du nichts mehr gut machen. Was du hier heute nicht gelernt hast, nicht geschafft, nicht gemacht hast, ist unerledigt. Esau suchte, und das mit Tränen wieder zu ändern, und es konnte nicht mehr ändern, kannst auch nicht im anderen Leben. Und das andere Leben gibt es nicht. Das andere Leben geht weiter, und entweder bist du dabei oder bist nicht dabei. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht mehr ändern können. Der törichte Bauchmeister, der sein Haus auf dem Sandboden baute, weißt du, der hat auch nicht gedacht. Kein Mensch sieht es und so weiter. Wir machen so easy life. Keiner sieht es und es ging eine Weile gut, aber das Haus bestand die Prüfung nicht, als der Sturm kam. Und dann hat er sich gewundert, was ist mit meinem Haus los? Warum kracht alles so zusammen? Warum bricht alles zusammen? Es gibt Dinge, da müssen wir auf Nummer sicher gehen. Also das Ziel vor Augen. Und wir dürfen uns keinen Leichtsinn, keinen frommen, keinen religiösen Leichtsinn, auch keinen christlichen Leichtsinn leisten. Wir müssen unser Leben selbst in der Hand nehmen und die Verantwortung für unser Leben niemand anders überlassen. Auch nicht deine Ewigkeit, deine Gesundheit, aber ganz besonders deine Ewigkeit. Du darfst deine Ewigkeit nicht deinen Eltern überlassen. Die machen das schon. Die haben mich getauft. Weißt du, die Leute, die sich auf die Kindertaufe berufen, die wissen nicht einmal, ob sie getauft sind. Ob es ein richtiger Pfarrer sich sogar getauft hat. Und selbst wenn, ob, war das die richtige Taufe? Die Kindertaufe. Du kannst dich nicht auf den Priester verlassen. Du siehst das so. Und was wir für schreckliche Sachen da hören jetzt durch diese ganzen Missbrauch. Sogar die Priester, was die eigentlich Gottesdiener, Gottesboten sein sollten. Und sogar Beichtväter, was die für Schindluder getrieben haben. Also, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Also, tut mir leid, aber das ist eine Tragödie. Du kannst dich nicht auf die Priester verlassen. Du kannst dich auf die Kirche nicht verlassen, auf die Partei nicht verlassen. Auf wen kannst du dich verlassen? Nur auf dich selbst. Du musst also dein Schicksal, dein Leben, deine Ewigkeit in deine Hände nehmen und darüber nachdenken. An unserem Glück sind nur wir selbst interessiert und sonst niemand. An unserer Ewigkeit sind wir nur selbst interessiert und sonst niemand. Und du bist ganz allein auf die Ewigkeit fixiert und du musst den Weg in die Ewigkeit ganz allein gehen. Kannst nicht sagen, Papa, geh mit, Mama, geh mit, Oma, geh mit, Pfarrer, geh mit. Kannst höchstens die letzte Ölung noch kriegen, aber das ist alles. Aber ob das was nützt? Wir müssen über die Todesgrenze alle ganz allein gehen. Mit den ewigen Dingen darf man deshalb nicht spielen. Denk an Esau hier. Ach, was soll's? Er suchte mit Tränen und es war zu spät. Und jetzt sitzt er auf der Hinterbank. Als Zweiter. Ist nicht mehr der Erste. Er suchte mit Tränen und es gab keinen zweiten Segen für ihn. Hat alles verscherbelt. Die Frage ist, sind wir vorbereitet auf die Ewigkeit? Die meisten sind nicht vorbereitet. Wenn du ehrlich fragst. So plötzlich und unerwartet. Weißt du, wenn ein 28-jähriger Mensch plötzlich und unerwartet in die Ewigkeit abgerufen wird, das ist für mich plötzlich und unerwartet. Aber wenn bei einem 82-Jährigen sagen musst, plötzlich und unerwartet, da ist was faul in der Geschichte. Der 82-Jährige oder die müssten schon langsam denken, du, es geht bergab mit mir. Viele sind nicht aufgeklärt, was die Ewigkeit bedeutet, was auf sie wartet. Sie sind nicht informiert. Sie haben sich nicht informiert, sie haben sich für nötig gehalten. Weißt du, auf alles andere sind sie informiert, über Aktienkurse, über Nachrichten und wer da ist und dort ist und so weiter, über die ganzen Blabla-Sachen sind sie bestens informiert, aber über die ewigen Sachen sind sie desinformiert. Wer in der Ewigkeit glücklich sein will, der braucht eine andere Aufklärung, als was er Land auf Land abbekommt, als was die Kirche, die Religion ihm gibt, als was die Menschen ihm geben. Weißt du, oder als was der Pfarrer gibt oder der Pastor. Weißt du, der Pastor kann sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Kann er 100-mal sagen. Und du kannst dir auch vorsagen, mir sind meine Sünden vergeben. Du musst es genau wissen, sind mir meine Sünden wirklich vergeben oder nicht. Plagt mich noch mein schlechtes Gewissen oder nicht, das weiß ich nur selber und sonst niemand. Nur du weißt es, ob du Schmerzen hast oder nicht. Es kann niemand anders dir hineinsehen und hineinlesen. Nur du selber weißt es, ob es mit mir in Ordnung ist oder nicht. Und das musst du selber wissen. Nicht, dass die anderen dir sagen, ja, du warst bei der Beichte. Und das Schlimme dabei ist, ich nehme jetzt diese lästerlichen Gedanken auf, sogar man geht zum Beichten und der Beichtvater missbraucht den Knaben. Kannst du das vorstellen? Der beichtet seine Sünden, fragt die Keuschheitssünden und so weiter und missbraucht er als Beichtvater. Ist das Christentum? Herr, wo gehst du hin? Herr, wo bist du? Du brauchst eine persönliche Offenbarung Gottes, das ist in Ordnung. Und dann brauchst du keine großen Beichten. Mir sind meine Sünden vergeben. Und ich gehe hin und ich sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, du brauchst eine Offenbarung. Und wenn du eine Offenbarung gehabt hast, dann brauchst du keine Erleuchtung mehr oder von irgendjemand, dann bist du informiert. Das ist so dein Kommentar von Gott. Das brauchst du ganz persönlich. Und nicht, was andere dir sagen über deine Zukunft. Wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Denk drüber nach. Wie gehst du aus diesem Leben und wie kommst du drüben an? Der Geist Gottes muss selbst Zeugnis geben, dir und mir, uns. Uns die Ziele verklären, weißt du, uns die Ziele erklären. Dann weißt du es ganz genau, du lebst total anders, wenn du vom Heiligen Geist inspiriert wurdest, vom Heiligen Geist ergriffen wurdest, vom Heiligen Geist dorthin gebracht worden bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das geht nicht so schnell. Nicht nur, wer möchte Jesus nachfolgen, streckt die Hand, verstehst? Weißt du, wir denken manchmal viel zu schnell, das ist ein innerer Kampf. Ich frage euch nicht, schiebt die Hand hoch, wer möchte Jesus nachfolgen. Du triffst eine Entscheidung vielleicht nach 3 Wochen oder nach 3 Jahren oder vielleicht nach 30 Jahren. Du triffst irgendwo eine Entscheidung und sagst, ja, das kann ich, da kann ich mitgehen. Das kann ich akzeptieren, so ist es. Du brauchst dieses Aha-Erlebnis, und zwar innen drin. Dieses Aha-Erlebnis, wer du bist, was du bist, wo du hingehst und wo du kommst. Der Heilige Geist muss dir die Ziele Jesu in deinem Leben definieren. Du musst aus dem Mund Gottes hören, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist Kind Gottes. Dein Name steht im Buch des Lebens. Du musst von Jesus selbst aufgefordert worden sein. Leg deinen Finger in meine Seite. Überzeug dich selbst. Du brauchst die Information für deinen Glauben aus erster Hand und nicht aus zweiter Hand oder dritter Hand oder was weiß ich, aus wievielter Hand. So ein paar Ecken. Das hat auch gesagt, also die, Herr, wo gehst du hin? Kannst du sicher sein über dein Heil? Bist du sicher, hundertprozentig? Wo geht Jesus hin? Oder wo ist er hingegangen? Was ist die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi? Du musst seine Zukunft kennen, dann wird es auch deine Zukunft werden, wenn du ihn kennst. Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Also weißt du, wo Jesus ist? Beim Vater. Zu Rechten der Majestät Gottes. Und du musst diese Gewissheit haben, er ist dort und dann kannst du sterben. Stephanus, er sah Jesus stehen zu Rechten der Majestät Gottes und er strahlte wie ein Engel mittendrin in der Todesstunde. Er wusste, ich sehe Jesus und ich werde dort sein, wo Jesus ist. Herr, wo bist du? Es ist interessant, eine kleine Geschichte. Doch, ich muss an meine Punkte halten, sonst komme ich mit meiner Geschichte nicht zurecht. Weißt du, du musst ganz genau sicher sein, dass du wirklich dort bist, wo Jesus ist. Jesus stellte ein Kind in ihre Mitte. Und weißt du, wir sagen, ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes gehen. Das ist ein dummes Fasel und es ist nicht wahr. So kann es nicht stehen lassen, kann ihn nicht stehen lassen. Jesus stellte ein Kind neben sich und sagte, wer eines dieser Kinder aufnimmt, nimmt mich auf. Wer dieses Kind aufnimmt, das Kind steht neben Jesus. Und wenn du das Kind nimmst, musst du Jesus mitnehmen. Herr, wo bist du? Das Kind wird mitgenommen. Und deshalb, wenn du den christlichen Glauben annimmst, du musst Jesus mitnehmen. Da muss Jesus mit dabei sein. Ohne dem kannst du die ganze Sache vergessen. Jesus muss dabei sein. Wir glauben. Und du brauchst diese persönliche Basis deines Lebens. Ich glaube, weil ich gesehen habe, weil ich betastet habe, weil ich erkannt habe, weil ich diese Offenbarung habe. Und jetzt kommt bei Petrus, als in Markus 16,16, dann sagt der Herr Petrus, oder der Herr zu Petrus, Petrus, du glaubst nicht nur, weil du das alles schon gesehen hast, die Zeichen und Wunder. Wunder und Zeichen geben dir noch nicht die Garantie, dass Jesus echt ist. Dass Jesus wahr ist. Jeder Zauberer kann ein bisschen zaubern. Und Kranke heilen und so weiter. Das ist also Krankenheilung und Dämonenaustreibung ist kein Beweis, dass der echte Jesus da ist, sondern die Offenbarung des Heiligen Geistes. Fleisch und Blut haben die nicht offenbar, sondern der Geist meines Vaters. Und das war Bekenntnis des Petrus war, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das kannst du nur sagen, wenn du die Erleuchtung hast. Das hat Petrus gehabt, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Nur deshalb konnte er so fest und überzeugt an Jesus glauben. Und so entschieden den Weg gehen, sogar als Märtyrer. Und nur deswegen hat er Vollmacht in seinem Leben gehabt, weil er an diese Offenbarung hatte in seinem Leben. Niemand hat ihm vorgebetet, vorgesagt und so weiter. Das hat er von oben selber empfangen, auch nicht Jesus. Der Heilige Geist hat ihn Jesus verklärt. Er hatte sein Wissen über Jesus nicht durch menschliche Überlieferung. Und nun deshalb war er so unerschütterlich. Geschwister und Freunde, wir sind in der Endzeit mittendrin und wir brauchen diesen stabilen, festen, tragbaren, tragfähigen Glauben. Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und nicht vom Hören und Sagen, sondern durch die Offenbarung. Und dann musst du durch Tiefen gehen, durch Krisen gehen und in der Krise erfährst du, ist er echt oder nicht echt. Kann ich mich auf Jesus verlassen oder nicht? Ich denke wie der Hiob. Der Hiob zuerst auch war es wunderbar. Oh mein Gott, ist so wunderbar. Gott segnet uns und Gott gibt mir alles, was ich brauche und so weiter. Aber er ist durch Tiefen gegangen. Und dann, als er durch diese Tiefe durchmarschiert ist, durch das Tal der Todesschatten, dann sagt er, und nun hat mein Auge ihn gesehen. Nun hat mein Auge mich gesehen. Und ich glaube nicht nur von Hören und Sagen, nun hat mein Auge ihn vernommen. Und du kannst nur glauben, was du selbst gesehen hast, was du selbst durchgemacht hast, wo du selbst dabei warst, wo du selbst dieses tragende Element Gottes in deinem Leben erlebt hast. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kannst du stehen, kann dich niemand abbringen, kann dich niemand und nichts erschüttern und so weiter. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Hast du dieses Ziel schon von Gott in deinem Leben für deine Ewigkeit? Weißt du, die Dämonen sind schlauer, als die meisten Menschen sind. Die Dämonen wissen ganz genau, ist es Jesus oder nicht. Die kennen. Und als diese sieben Söhne des Käfers versucht haben, da bei einem so einen kleinen Teufel auszutreiben, plötzlich sprang der Mann hoch, zerkratzt sie, reißt ihnen die Kleider von dem Leib oder denen Kleider vom Leib und die laufen und rennen. Und dann schreien diese Dämonen, ja, Jesus kennen wir, von Paulus wissen wir, wer seid ihr? Bist du in der unsichtbaren Welt bekannt? Kennt dich der Teufel? Kennt dich Jesus? Nicht nur, dass du Jesus kennst, sondern kennt Jesus dich? Hast du das Ziel vor Augen? Weißt du, wer Jesus ist? Warst du schon bei ihm? Bist du bei ihm? Lebst du mit ihm? Stehst du neben ihm? Die Dämonen sind schlauer. Du bist in der Geisteswelt nur dann jemand, wenn du eine Gottesoffenbarung hast. Und solange du keine Gottesoffenbarung hast, bist du drüben nobody. Deshalb, Geschwister und Freunde, es ist nicht nur Religion. Es ist nicht nur, dass du ein bisschen Weihwasser oder Taufwasser auf dem Kopf oder wo auch immer bekommen hast. Das bringt dich noch nicht in deine Seligkeit. Deine Seligkeit und deine Anerkennung drüben ist, wenn du Jesus kennst, wenn du neben Jesus stehst, wenn du dort angekommen bist. Nur die von Gott geoffenbarten Ziele sind reelle Ziele für dich und mich. Nur die von Gott offenbarten Ziele. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Und deshalb musst du alle deine Informationen von drüben kriegen. Und die kannst du nicht per Telefon und Fax und Internet. Diese Vision und diese Offenbarung und diese Erkenntnis kann dir nur im Geist gegeben werden. Im Geist. Und das kannst du auch nicht aus der Bibel lesen. Wir machen das schön durch das Wort Gottes. Und ich meine, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Wir wissen das. Es wirkt Wunder. Aber der Heilige Geist muss dir das Wort Gottes offenbaren. Herr, wo gehst du hin? Dein Leben muss nach der Norm der Ewigkeit, nach der Norm Gottes entsprechen. Herr, wo bist du? Ist der Herr dein Lebensziel geworden, und zwar aufgrund der Offenbarung? Wir können nicht mehr lassen zu reden und zu denken und einfach, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht mehr lassen, oder kannst du es lassen? Wie oft hast du schon Jesus vergessen? Du kannst lassen, weil du nicht so ergriffen bist. Paulus war von Jesus ergriffen, der konnte nicht mehr. Der konnte anfangen, wo er wollte, beim Wetter, und ist bei Jesus gelandet. Wenn du so voll von Jesus, so ergriffen bist, du kannst nicht mehr lassen. Die können es nicht mehr lassen. Aber wenn du dein Glauben einfach, wenn Schwierigkeiten kommen, lassen kannst, war dein Glaube nur Larifari. War kein echter Glaube. Wenn Probleme auftraten oder auftauchten, ich setze mich hin, komm, ich gehe nicht mehr in Versammlung. Weißt du, wenn du von Gott ergriffen bist, du kannst nicht mehr lassen. Du hältst durch, du ziehst durch, du lebst durch und du weißt, der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, das ist mein Herr. Ist Jesus dein Lebensziel, das Objekt, das du anpeilst, neben Jesus sein, so nah wie möglich? Ist das Ziel schon in deinem Leben, dieser Jesus in deinem Leben einprogrammiert? Ist es so wichtig, dass der Lotse in dein Leben hineinkommt, damit du in den Hafen sicher reinfährst, dass du auf dem Kurs bleibst? Dass du nicht vom Weg abweichst. Das ist so wichtig. Hebräer Kapitel 2, Vers 2. Darum sollten wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören. Dieses Rema-Wort, dieses inspirierte Wort Gottes. Denn der Mensch lebt nicht von dem Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Darum sollten wir desto mehr darauf achten, auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Das ist ein Wort an die Christen. Hebräer 2, Vers 2. Weißt du, der Lotse kommt ans Bord, der Heilige Geist in deinem Leben und er übernimmt dann die Steuer. Er bringt dich dann durch die Weiten des Ozeans ans Ziel. Weißt du, nicht, dass du einfach nur drauf losfährst ins Blaue. Nein, dein Leben muss ein Ziel haben. Und der Herr kennt ein Ziel, den Ziel für deines Lebens. Der Heilige Geist, welcher der Heilige Geist leitet, die sind Gottes Kinder. Die kommen ans Ziel. Die erreichen das, was sie erreichen sollten. Die werden das, was sie werden sollten. So, wenn du das Ziel erreichen möchtest, so muss ständig in deinem Leben die Position bestimmt werden. Und nach was willst du dich richten? Früher die Alten, die haben sich nach der Sonne oder nach dem Polarstern gerichtet. Dieser Venus, das war dieser Polarstern, der Abendstern und der Morgenstern für uns. Weißt du, Jesus am Abend, Jesus am Morgen. Einfach sich orientieren an diesem Stern. Und früher, wenn so Beduinen durch die Wüsten gezogen sind, die haben nichts anderes gehabt, da hieß es immer, geh diesen Weg bis dort, bis du zu dem und dem Stern kommst, nimm dann den Stern nach links und so weiter. Und so ist sich nach den Sternen orientiert. Nach diesen fixen Punkten. Und du brauchst einen fixen Punkt in deinem Leben. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Du brauchst einen festen Punkt, damit du die Welt, deine Welt aus den Angeln hebst und versetzt. Dieses Navigieren ist immer wieder einen festen Punkt vor Augen haben und immer wieder dieses Ziel anpeilen, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wie leicht treibst du am Ziel vorbei? Plötzlich landest du, wo du gar nicht landen möchtest. Kommst an, wo du gar nicht ankommen möchtest. Zielbewusstes Leben, was ist das? Die meisten Leute denken, wenn ich zielbewusst lebe, dann Halleluja, 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 Halleluja. Nein, 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 nein. Zielbewusstes Leben, ich sage dir die Wahrheit. Ich lebe schon einige Jahrzehnte dieses zielbewusste Leben, ganz bewusst. Es sind Kämpfe, Stürme, Strömungen, Anfechtungen, Leid, Krankheit, Spannungen, Zweifel, Verzweiflung sogar. Bin ganz ehrlich. Enttäuschung, Verletzung. Aber wir sind auf dem Ziel. Oder wir peilen das Ziel an. Und solange ich das Ziel kenne und auf das Ziel zugehe, ist mir egal. Das nehme ich alles mit. Verkrafte ich, verschmerze ich, bringt mich nicht um. Solange ich weiß, ich bin noch auf dem Weg. Und die Frage ist, bist du noch auf dem Weg? Folgst du dem ewigen Zielen, die Gott dir gegeben hat? Wenn du kein Ziel in deinem Leben hast, wirst du morgen sterben. Muss ich kein großer Prophet sein. Wenn du kein Ziel in deinem Leben hast, weißt du, ich sehe Leute, da sagen Leute, wenn ich doch Weihnachten erleben könnte, alte Leute. Weißt du, und die erleben Weihnachten, dann nach Weihnachten sterben sie. Deshalb sterben so viele Leute nach Weihnachten. Oder mein Geburtstag. Paulus auf der Überfahrt nach Rom. Paulus hat ein ganz festes Ziel für sein Leben. Er hat von Gott gehört, als der Ananias reinkam. Du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Gott hat es mir gesagt. Und du sollst Zeugnis sein vor den Nationen, vor den Kindern Israel und vor Königen. Und der größte König, das war der Kaiser in Rom. Und er wusste, ich habe mich jetzt auf den Kaiser fixiert. Ich will mich beim Kaiser verantworten. Ich will zum Kaiser. Und dann passiert unterwegs dieser Schiffbruch, diese Katastrophe. Paulus konnte schwimmen. Und er ist ans Land gekommen. Und wir sind noch alle da. Brüder, bleibt hier. Wir sind noch alle da. Und da ist niemand abgehauen. Und die wussten ganz genau, also Paulus hat ein Ziel. Und während er so Feuer macht, Paulus war sehr aktiv, die anderen waren verzweifelt womöglich am Leben, aber Paulus war nicht verzweifelt, weil er ein Ziel hatte. Er ist nicht gescheitert, weil er ein Ziel hatte. Die Krise hat er gemanagt, weil er ein Ziel hat. Er sagt, Leute, bringt mal Reisig, wir sind jetzt nass, wir müssen die Klamotten mal trocknen zuerst. Das war sehr praktisch, hat er gedacht. Und hat die Klamotten getrocknet. Und während er so Feuer macht, Bevölkerung der Insel kommt auch und guckt, was da los ist. Und während sie das Feuer machten, kommt so eine Wippe, beißt sich fest. Und er schüttelt es runter. Warum sie gerade beim Paulus? Aber das ist ein Zeichen. Der Teufel wollte ihn fix und fertig machen. Hätte er kein Ziel gehabt, wäre er schon beim Regenwurm gestorben. Der hätte die Wippe gar nicht gebraucht. Aber der hat ein Ziel gehabt. Er wusste, ich muss zum Kaiser nach Rom und wir müssen jetzt die Klamotten trocknen. Und wir lassen uns jetzt nicht von dieser Wippe nicht aufhalten. Weißt du, Gift wirkt nicht, wenn du eine Vision in deinem Leben hast. Wenn du Glauben in deinem Leben hast, da wird das Tödliche nicht schaden, wenn du an deine Zukunft glaubst, wenn du an deine Rettung glaubst, an deine Berufung glaubst, an deine Bestimmung glaubst, während diese Dinge dich nicht erschüttern, schüttel es einfach weg. Weg mit dir. Sonst wirst du auch noch gebraten. Und es gibt Schlangenbraten. Diese Dinge konnten ihn nicht unterkriegen, weil er ein Ziel, eine Vision in seinem Leben hatte. Unsere Schwachheiten bringen uns nicht unter oder Kraftlosigkeit und so weiter. Aber wenn du kein Ziel hast, da kannst du noch so viel Power haben, verpufft alles unterwegs. Wenn du nicht weißt, wofür du lebst, dann sagst du, warum soll ich mich anstrengen? Warum soll ich diese Bibelschule hier noch mitmachen? 3 Jahre, Jesus kommt bald wieder. Nein. Und selbst wenn Jesus morgen kommt, wir machen weiter, dann sind wir schon richtig in Übung. Dann machen wir drüben nachher im Jenseits die Bibelschule weiter. Also wir halten uns ja gar nicht auf. Weißt du, unser Leben geht weiter. Wir sind nicht also von denen, die da resignieren. Nein, wir haben eine Zukunft. Wir wissen, was wir wollen, was wir planen. Also ich plane mein Leben und ich lasse mich von den Krisen, von Wirtschaftskrisen und so weiter, mein Leben nicht einschränken. Gott hat mir ein Wort gegeben, als diese Krisen überhaupt anfingen. Leb dein Leben genauso weiter wie bisher. Lass dich nicht irritieren vor diesen ganzen Irrlichtern und den ganzen Irrtümern und all diesen Dingen. Leb dein Leben weiter. Preise deinen Gott. Vertraue deinem Gott. Dien deinem Gott. Halt dich an deinem Gott. Hoff auf deinen Gott. Und erwarte alles von deinem Gott. Erwarte nichts von den Leuten da. Die können sowieso nichts. So, wenn du nicht weißt, wofür du lebst, dann wirst du für Gott nie eifern, wird nie konsequent sein, nie radikal für Gott sein und auch das Leben nie gewinnen. Wer keine Vision von Gott hat, wer keine Erkenntnis Gottes hat, das erwartet mich. Mich erwartet der Himmel und ich lebe für den Himmel. Ich lebe nicht für die Hölle. Ich lebe auch nicht für irgendjemanden, der das nachher alles kassiert. Nein, ich investiere mein Leben in die Ewigkeit. Und das tue ich, dass ich in die Ewigkeit gehe und nichts zu bereuen habe. Man kann sagen, danke Herr, das Leben war gut. Nicht, dass es mir geht nachher wie dem Esau, der suchte mit Tränen und fand nichts, was war alles verschachert hatte irgendwo. Dein Ziel bestimmt dein Leben. Dein Ziel. Deshalb, du brauchst eine Vision von deinem Leben. Eine Schau von deinem Leben. Weißt du brauchst eine Schau wie dieser Josef, dieser Bub Josef, der hat eine Schau, du, alle verbücken sich vor mir. Alle beten mich an. Alle nehmen mich als König, akzeptieren mich als König. Du, ich bin ein König. Was bist du? Wie siehst du dein Leben? Ja, Hans Wurst. So Fußabstreifer. Wie betrachtest du dein Leben? So wie du dein Leben siehst, so viel ist dein Leben wert, denn das ist alles mit Idealwerten verbunden. Dein Ziel bestimmt dein Leben, bestimmt auch die Qualität deines Lebens. Wenn du kein richtiges Ziel hast, wirst du auch nicht richtig leben. Deshalb, nicht hohe Ziele. Weißt du, die hohen Ziele, wenn ich sage, also jetzt, wenn du morgen kommst und bring dein Finanzplan, deine Aufstellung, weißt du, da muss das realistische Ziele haben. Von Gott offenbarte Ziele. Von Gott geschenkte Ziele. Verstehst du also, Ziele, die dir der Himmel gegeben hat. Die verbürgen sich alle von mir. Josef hat es so gesehen. Und dann ist es egal, ob ich im Knast bin. Dann ist es egal, ob ich als Sklave irgendwo hinter der Karawane herlaufen muss. Angekettet. Nein, das spielt überhaupt alles gar keine Rolle mehr. Wenn du das richtige Ziel in deinem Leben hast, dann kannst du auch dein Leben richtig gestalten und dann wirst du dich auch nicht gehen lassen, denn da dient alles diesem einen Ziel, diesem einen Zweck, dieser einen Bestimmung. Zielbewusste Menschen leben anders. Sie jagen immer, wie Paulus sagt, dem vorgesteckten Ziel. Immer wieder dem vorgesteckten Ziel. Sie bleiben immer auf Kurs. Sie korrigieren, also jetzt bin ich schon wieder vom Weg abgekommen. Ich weiß gar nicht warum. Du kommst, wenn du auf das Ziel zulebst, wirst du immer wieder durch die Strömung, durch die Winde, durch die Umstände, durch die Außenwelt, wirst du immer wieder vom Weg abkommen. Aber das ist kein Problem. Du hast ganz Kurskorrekturen vornehmen. Aha, da bestimme nicht mehr überein mit diesem Fixstern da. Wenn du genau die Ziele Gottes in deinem Leben kennst und dich mit diesen Zielen Gottes identifizierst, wenn du die Verheißung Gottes für dein Leben kennst, du kannst dich voll darauf losleben. Du und dein ganzes Haus, wir werden gerettet werden. Ha, Halleluja. Warum soll ich da? Ich bete nicht so, Herr, rette meine Familie. Meine Familie ist gerettet. Und selbst wenn sie nicht gerettet wäre, sie ist gerettet, weil wir, wenn du an Jesus glaubst, wirst du und dein Haus gerettet. Das ist Werk Gottes, nicht mein Werk. Gott rettet. Gott guckt danach, dass meine ganze Familie dort ist, wo ich bin. Weißt du, das ist interessant. In der Apostelgeschichte, ich habe jetzt diese Apostelgeschichte durchgeackert. Oh Leute, da habe ich etwas gelernt. In der Apostelgeschichte, da wurde, ob Cornelius oder der Kerkermeister oder wer auch immer, er und sein ganzes Haus getauft. Weißt du, das bringt nichts. Das bringt nichts, wenn nur der Mann getauft wird oder die Frau getauft wird oder der Junge getauft wird. Das ganze Haus. Die haben gesagt, wir müssen uns alle taufen lassen. Wir müssen alle Christen werden. Also beim Juden, also da ließen sich alle einzeln, also in der Urgemeinde. Aber da war das ganze Haus heidnisch. Ich habe mal Missionsgeschichte gelesen. Dann hat ein Mann sich geweigert, taufen zu lassen. Er war schon reif. Er sagte, ich will warten, bis meine Frau auch so weit ist. Denn ich möchte im Himmel nicht ohne meine Frau sein. Und so deshalb, ich warte, bis die auch so weit ist. Und ja, du siehst also, da waren diese heidnischen Häuser, die ließen, alle, die dem Wort Gottes zuhörten, ließen sich taufen, das ganze Haus. Damit nicht, in so einem heidnischen Haus ist nachher problematisch, wenn nur der Vater glaubt und die Familie glaubt nicht, die lachen aus. Ist ja blöd. Oder umgekehrt, wenn einer nicht gläubig ist. Deshalb, Kinder, wir müssen uns taufen. Wir müssen uns bekehren. Wir müssen, und so weiter. Der hat dann ermutigt. Er und sein ganzes Haus wurde gerettet. Und wir arbeiten daran und wir glauben, dass Gott unsere Häuser rettet. Keiner bleibt zurück. In meiner Bibel heißt es beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, nicht eine Klaue bleibt zurück. Eine Hufe. Also kein Schaf, keine Ziege, nichts. Nicht eine Klaue bleibt zurück. Und wenn du ausziehst, da bleibt nichts zurück. Als dieses Schiff unterging hier, Paulus wusste ganz genau, Brüder, macht euch keinen Zirkus, zerbricht euch nicht den Kopf. Lieber Kapitän, du musst niemanden umbringen, wir sind alle noch da. Seid ihr alle da? Ja. Und dann wurde abgezählt 276 Seelen. Die waren alle da und die sind nicht abgehauen. Also die haben nicht einmal den Mumm gehabt, waren ja auch Gefangene dabei. Da ist keiner abgehauen, die sind alle geblieben, da sie wussten, Gott ist mit Paulus und wenn Gott mit Paulus ist, wird er auch mit uns sein. Wenn ein Gesegneter an Bord ist, ist das ganze Schiff gesegnet. Wenn ein Gesegneter in einer Familie ist, ist die ganze Sippe gesegnet. Ein Gläubiger reicht vollkommen aus. Du musst also gar nicht so tun, oh, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester. Glaube du nur fest an Jesus. Liebe du Jesus, vertraue du Jesus. Diene du Jesus mit Leib und Seele. Diene ihm und du wirst sehen, die werden alle mitkommen. Denn die wollen alle dort sein, wo du bist. Die wollen alle dort sein, wo du bist. Aber du musst das Ziel haben. Renn und alle rennen dir nach. Verstehst du, wenn du nicht auf das Ziel zuläufst, wenn du nicht auf das Ziel zuarbeitest, fang du an, konsequent deinen Glauben zu leben, wie du es einfach solltest, konsequent deinen Glauben zu leben. Du wirst sehen, sie kommen alle schön brav und sagen, ich möchte es auch. Ich möchte es auch. Jakobus, der Bruder Jesu, der wollte auch nichts davon wissen, aber der war daher der Führende, eine Säule in der Gemeinde in Jerusalem. So. Ziele verändern unser Denken. Du wirst ein Möglichkeitsdenker plötzlich. Du verkaufst alles, was du hast, um diese eine Perle zu gewinnen. Du setzt alles auf eine Karte. Wenn du das Ziel weißt, es lohnt sich. Es lohnt sich. Dann wirst du dich nicht über deine Probleme ärgern, was drumherum geschieht. Du wirst deine Zeit nicht vergeuden. Du wirst alles investieren, um nur dieses eine Ziel zu erreichen. Interessant ist bei Siegern und Gewinnern, besonders in der Sportwelt, die setzen alles auf eine Karte. Die wollen Goldmedaille. Was anderes wollen sie gar nicht. Und sie setzen alles auf das Ziel zu. Sie gehen auf das Ziel zu. Und solange du das göttliche Ziel in deinem Leben verfolgst, wird dich nichts abbringen können von diesem Weg. Aber du musst das Ziel kennen. Was für Ziel verfolgst du? Hast du erkannt, Christus als den Sohn des lebendigen Gottes? Das ist mein Heiland, mein Retter, mein Erlöser. Bist du von Christus ergriffen? Nicht, dass du begriffen hast alles, nur ihn dass du von ihm so begeistert bist, von ihm erfüllt bist, dass du weißt, mein Erlöser lebt. Mit mir ist jetzt egal, was mit mir passiert. Mein Erlöser lebt. Mein Heiland lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist er. Und wenn er aufsteht, nimmt er mich mit. Und ich werde dort sein, wo er ist. Weißt du, diesen Glauben, diesen begeisterten Glauben, das ist, was dein Leben lebendig macht. Also, solange du das göttliche Ziel verfolgst, solange der Heilige Geist in dir ist und du voll des Heiligen Geistes bist, Verbindung mit Gott hast und dann diese Offenbarung festhältst, das hat Gott mir gesagt, das hat Gott mir gegeben, das hat Gott mir geschenkt, das gebe ich nicht. Halte, was du hast, diese Krone des ewigen Lebens. Halte einfach fest diese Zusage Gottes und das, was du im Licht geschaut hast, in der Gegenwart Gottes geschaut hast, im Gebet geschaut hast, in einer dunklen Stunde geschaut hast von Gott, in einer Stunde, in einer Krisenstunde, meistens die großen Offenbarungen passieren immer in Krisenstunden. Was du da geschaut hast, bezweifle nicht, wenn es nachher später anders kommt oder Dinge anders geschehen, sich anders entwickeln. Ich weiß, Gott hat mir das gesagt. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Und du musst nicht zweifeln an Gottes Verheißungen, aber die musst du zuerst mal von ihm haben. Und Geschwister, ich möchte euch, wenn ich das könnte, mit dem Nürnberger Trichter eintrichtern. Weißt du, greif es, oder so wie Weihnachtsgans, einfach sagen, komm, schluck's. Ich möchte, wenn es ginge, aber es geht nicht. Jeder muss für sich selber individuell, persönlich seine Gottesentdeckung machen, seine Gotteserfahrung machen. Jeder muss es individuell machen. Und solange du diese Gottesoffenbarung hast, an der festhältst, an diesen Stern, diesen Polarstern schaust, wirst du immer auf dem Weg sein und das Ziel vor Augen haben. Solange du das göttliche Ziel vor Augen hast, wirst du alle göttlichen Möglichkeiten nützen, die Gott dir gibt. Und da wird eine ganze Menge von Möglichkeiten geben. Werden dir alle göttlichen Segnungen zur Verfügung stehen. Solange du das Ziel hast, auf das Ziel zugehst, wirst du mit übernatürlicher Kraft ausgerüstet, voller Begeisterung sein. Andere werden dich nicht kontrollieren können. Du stehst über allem. Wirst überall die Überhand haben. dieses Ziel. Wenn du das Ziel nicht hast, ich kann dir sagen, was du tun solltest. Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 lesen und folgende Verse. Wenn du dieses Ziel nicht hast, das, was andere geschaut haben, wenn du, weißt du, du kannst, was ganz Blödes. Geh mal auf den Leopoldplatz oder steh vorm Karstadt und schau nach oben. Und du wirst verblüfft sein, was dann plötzlich passiert. Plötzlich stehen Leute da und gucken. Haben Langeweile in Kalkutta gehabt und wir wussten nicht, was wir anstellen sollen. Wir wollten nicht einschlafen, nachts auf dem Bahnhof oder abends spät. Und wir stehen und da war ein Vogelnest. Und meine zwei Brüder, die mit mir waren, wir gucken dorthin. Wir haben das, also in diesem ganzen Massen von Leuten, wir gucken. Und plötzlich war der ganze Bahnhof voll und die stehen da. Und die gucken. Und die gucken. Schau du auf das Ziel und du wirst andere mitziehen, dass sie mit aufs Ziel gucken. Wenn du selber nicht kein Ziel hast, dann lass dir von anderen dir das Ziel sagen. Offenbarung Kapitel 20 hier. Ich will dich einladen. Johannes auf der Insel Patmos hat eine ganz tolle Vision gehabt. Die wünsche ich, dass du diese auch kriegst. Und das, was der haben konnte, kannst du es auch haben. Offenbarung 20, Vers 4. Hierauf sah ich den Thronsaal aufgestellt. Den Thron Gottes. Und auf ihnen nahmen die Platz, denen das Gericht übertragen war. Auch erkannte ich die Gestalten, die hingerichtet wurden, die Märtyrer also, weil sie sich zu Jesus und zum Wort Gottes bekannt haben. Und auch die sah ich, die weder das Tier noch das Bild angebetet haben und auch noch nicht das Malzeichen an ihrer Stirn empfangen haben. Sie waren wieder ins Leben gerufen und regierten mit Christus 1000 Jahre. Ich sah ein Thronsaal. Ich sah die Heiligen versammelt. Du brauchst eine Vision, wo du siehst, alle meine Lieben sind am Thron versammelt vor Gott. Meine Familie, du und dein ganzes Haus, die sind alle versammelt. Und ich sah die Märtyrer, ich sah die Zeugen Jesu, die gelitten haben, alle, die das Ziel erreicht haben, die sind alle versammelt. Was glaubst du, was das für eine Familientreffen sein wird? Das wird eine Fete, das wird eine Party sein, das wird die riesigste Versammlung, die je gegeben hat. Alle, oh, du bist auch da. Wie bist du da reingekommen? Durch die Gnade Gottes. Durch sein Erbarmen. Ach, das hast du auch geschafft. Schön, dass du, ich habe so für dich gebetet. Und du bist auch angekommen. Geschwister, unsere Arbeit, wir werden merken, die Arbeit ist nicht vergeblich. Wenn dann sich deine Lieben oben versammeln, an diesem Thronsaal. Und wenn du weißt, ich lebe für den Thron, ich bin für den Thron bestimmt. Ich bin bestimmt, mit Christus zu regieren, neben Jesus zu stehen und mit ihm auf dem Triumphwagen zu sitzen und mit zu triumphieren. Das ist meine Bestimmung. Solange du dieses göttliche Ziel vor Augen hast, den Thron, ich lebe für den Thron, da lohnt sich alle Investitionen. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Weißt du, dann flieht alles Negative von dir weg. Wenn du an das Gute glaubst, das kommt, wenn das Gute kommt, das Gute wird siegen, die Liebe wird sich durchsetzen, die Liebe Gottes zu dir, zu mir, zu uns. Wenn du dieses Ziel kennst und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen Sohn gab. Also, es muss sich auszahlen, die ganze Geschichte. Herr, wo bist du? Du bist am Thron und wir leben für diesen Thron. Da, wo du bist, da will ich auch sein. Wenn du dich nur mit dem Negativen abgibst, dem Negativen folgst und so weiter, wird dich das Negative auch begleiten und das wirst du auch ständig erleben. Aber wenn du den Thron Gottes siehst, die Herrlichkeit, und wir sahen seine Herrlichkeit, was sahen sie? Moses, Elia, diese alten Burschen, die mal gelebt haben, die alten Propheten. Sie waren plötzlich alle versammelt. Und Petrus sagt, Mensch, wo bin ich denn hingeraten jetzt? Herr, hier ist gut sein. Du brauchst diese Verklärungsstunde, dass du weißt ganz genau, hier ist gut sein. Du musst mal 5 Sekunden im Himmel gewesen sein. Dann betest du anders, dann predigst du anders, dann glaubst du anders, dann liebst du anders, dann gibst du anders, dann dienst du anders. Wenn du nur 5 Sekunden im Himmel warst. Paulus sagt, ich war entrückt. Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn er nicht diese Stunde gehabt hätte. Diese Stunde, wo er diese himmlische Erscheinung hatte. Ich war entrückt und ich sah unaussprechliche Dinge. Musst du es gesehen haben. Wenn du das gesehen hast, dann sagst du, Leute, rutsch mir mal den Puckel runter. Das stört mich gar nicht. Das regt mich gar nicht auf. Das macht mich nicht zu schaffen. Ich habe gesehen, was kein Auge gesehen hat. Ich habe gehört, was kein Ohr gehört hat. Und in mein Herz ist was gekommen, was keiner glauben kann. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben. Du brauchst diese Vision. Dann weißt du, wofür du leidest, wofür du Opfer bringst, wofür du dein Geld ausgibst. Und dann weißt du, wofür du kämpfst oder gekämpft hast, wofür du deine Jugend, deine Gesundheit geopfert hast, deine Zeit geopfert hast. Wenn du diese Vision geschaut hast, das ist für die bereitet, die ihn lieb haben. Weißt du, was auf dich wartet? Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz je geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das ist das Ziel. Mal ganz schnell. Was sollen wir jetzt tun? Haben die Jünger gefragt. Als Jesus einmal so sagte, ich gehe zum Vater. Und was sollen wir jetzt tun? Seine Jünger waren so ratlos. Was sollen wir tun? Sie waren verzweifelt. Was sollen wir tun? Jesus sagt, wartet, gebt euch nicht auf, wartet, bis ihr inne werdet, wartet, ich werde kommen und euch alle zu mir nehmen, ich werde euch nicht fallen lassen, ich werde euch nicht aufgeben und ich werde euch nachgehen. Und Jesus ist jedem noch nachgegangen, der damals dabei war, denkt nur die Emmaus-Brüder, wartet, was sollen wir jetzt tun? Wartet, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Weißt du, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist war sowas Gewaltiges. Das war diese Urerfahrung des Glaubens. Plötzlich versetzt an himmlische Orte. Maria, also wenn ich die sehe dort in der Versammlung der Jünger, wie die tanzt, dieses Mütterchen. Und so weiter, wie die war ja nicht mehr die Jüngste, die war bestimmt schon 50 Jahre alt. Oder wenigstens 45. Oder 40. Aber auf jeden Fall, Jesus war 33. Und so. Und wenn die mit 15 oder mit 12 Jahren ihr Kind gekriegt hat, ist okay. Also da könnt ihr ausrechnen, wie jung sie war. Aber dieses mit, das war hohes Alter damals, um die Zeit. So, und sie lobt und preist Gott. Auch Maria war dabei. Und dann die anderen Geschwister, 120 an der Zahl, die sind so vom Feuer Gottes erfüllt, das war ihre Erfahrung. Und sie traten alle auf und gaben Zeugnis und erzählten, nicht weil, weißt du, zuerst haben sie sich versteckt, zuerst haben sie die Hosen voll gehabt, zuerst da zitterten sie, zuerst waren sie so unsicher aus Angst vor den Juden. Und jetzt treten Petrus auf, Brüder, schaut her, hört zu, dieser Jesus ist auferstanden, der ist uns erschienen. Dieser Jesus, den hat Gott in den Himmel genommen. Dieser Jesus wird wiederkommen. Du, wie Tag und Nacht, wenn du die Jünger vor Pfingsten anguckst und die Jünger nach Pfingsten anguckst, entweder haben sie Drogen genommen, waren beim Arzt, in der Psychiatrie, Gehirnwäsche, oder was sie auch erlebt haben, mir ist vollkommen egal. Auf jeden Fall, die traten auf in einer Dynamik, die bis heute noch nicht abgebrochen ist. Voll Heiligen Geistes, predigen sie. Das ist diese persönliche Erfahrung. Du kannst für etwas sterben, für etwas leben. Du kannst alles nur für etwas tun, wenn du 150% gibt es nicht, aber 100% überzeugt bist. 100% überzeugt bist. Und das kannst du nur, wenn der Heilige Geist dich überzeugt. Ich kann dich nicht überzeugen. Ich kann nur bezeugen. Die Bibel kann nur bezeugen. Die Prediger können nur bezeugen. Aber überzeugen, das macht der Heilige Geist in deinem Leben. Und das kannst du packen. Die Frage ist, bist du sicher deines Glaubens? Hat dein Leben ein festes Fundament? Bist du innerlich von Jesus überzeugt? Innerlich, nicht äußerlich, innerlich. Das, was hier drin passiert, musst du niemand erklären. Das ist deine Sache zwischen dir und Gott. Aber wie sieht's da aus? Wie würdest du jetzt deinen Abschiedsbrief schreiben? Wie würdest du die letzten zwei Sätze formulieren? Wie würdest du den Übergang von Diesseits ins Jenseits formulieren? Überleg einmal mit einem Ziel. Ich freue mich auf Jesus. Von Pavel Ignatow, einem Bruder aus Bulgarien. Dieser Vater von Pavel Ignatow war Pastor. Die Polizei unter Schiffkow kam, wollte ihn mitnehmen. Aber dann sagt der Soldat, schade eigentlich, ich nehme dich nicht mit, ich erschieße dich hier an Ort und Stelle. Ich erledige das gleich und dann spart man sehr viel Geld. So, und dann zieht er den Revolver und setzt es an die Schläfe von Sein Sohn hat mir diese Geschichte erzählt. Das ist kein Märchen. Denn der war Jahre im Gefängnis. Ich durfte ihn rausbringen aus dem Gefängnis in Bulgarien. Hält den Revolver an die Schläfe und sagt so, sagen Sie Ihrem Gott ab oder nicht? Wenn nicht, ich drücke es ab. Dann sagt der Vater, drücken Sie bitte ab. Sie können mir keinen besseren Dienst tun, als jetzt abzudrücken. Ich bin gleich bei meinem Jesus. Ich bin gleich bei meinem Jesus. Also das ist der schnellste Weg, bei Jesus zu sein. Drücken Sie ab. Und dann fällt ihm fast die Pistole aus der Hand. Und er sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Und ohne auf Wiedersehen zu sagen, verlässt er das Haus. Und ohne erledigte Sachen, sowas habe ich noch nie gesehen. Und für den war der Fall erledigt. Der Sohn kam nachher ins Gefängnis. Und den Vater, der ist dann untergetaucht. Was ich sagen wollte, die Welt kann dir kein besseres, schnelleres, günstige Sache machen, als dass es abdrückt. Du sagst, wie bitte? Bist du bereit, dein Leben in die Hand Gottes zu legen? Eine letzte Geschichte, sonst seid ihr so traurig. Ich will was Lustiges noch erzählen von euch. Weißt du, früher gab es ein Messer beim Rasieren, gibt es ja heute noch, die Ausländer machen das noch, so rasieren. Und da ist so ein Friseur, wie man nicht Zeugnis geben sollte. Also, aber dieser Friseur, der hat sein Herz so richtig auf dem richtigen Fleck und gibt Zeugnis und wetzt das Messer, weißt du, so zum Rasieren. Und dann sagt der Kollege oder lieber Freund, sind Sie bereit zum Sterben? Und wetzt das Messer. Du bist mulmig geworden. So sollte man nicht Zeugnis geben. Aber was ich will einfach fragen, denn wir müssen eines Tages gehen. Sind wir bereit, vor Gott zu treten? Und wie werden wir vor Gott treten? Herr, meine Hände sind leer, hab nichts. Wir haben ein Lied, das wir ab und zu mal singen oder gesungen haben. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine einzige Garb ihm bringen, keine einzige Seele? Wie wirst du vor Jesus stehen? Herr, das sind alles, was du mir gegeben hast, das bringe dir alles zurück und noch, was ich dazu gewonnen habe. Wie wirst du vor Jesus stehen, wenn du stehst? Du musst für dein Ziel leben. Auf dein Ziel zu leben, dass du vor Gott nicht mit leeren Händen erscheinst, sondern sagst, Herr, ich habe das Möglichste getan, das Optimalste aus meinem Leben gemacht. Zielbewusst leben, das Optimalste. Du kannst nicht in Luft springen und dich in Luft auflösen, aber du hast das gemacht, was du getan hast, was du tun konntest, nach besten Kräften, nach bestem Wissen. Da ist eine Frau, die Jesus gesalbt hat in Bethanien und Judas schimpft und regt sich auf und die anderen schimpfen auch mit. Aber da heißt es, und sie tat, was sie konnte. Tust du auch das, was du kannst? Das, was du nicht kannst, vergiss es. Aber das, was du kannst, was du sollst, sie tat, was sie konnte. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Lass uns Gott fragen, tue ich wirklich das, was ich kann, was ich soll, was ich habe? Und diese Frau in Bethanien hat ihr Fläschchen Öl genommen und Jesus gesalbt. Und seitdem ist Christus der Gesalbte. Kein Priester hat ihn gesalbt, aber diese Frau hat ihr Bestes gegeben. Sie tat, was sie konnte. Vater, ich danke dir, dass du unserem Leben ein Ziel gibst, dass du in unserem Leben Prioritäten setzt durch den Heiligen Geist. Und ich bete für meine Geschwister heute Abend. Ich bete, dass du ihnen zeigst, was der Sinn des Lebens ist. Wozu sie da sind, wozu du sie erwählt hast, wozu du sie gerettet hast, wozu du sie mit dem Heiligen Geist erfüllt hast, wozu du sie hier in diese Gemeinde gebracht hast, wozu du mit uns zusammengebracht hast. Und Herr, zeige ihnen auch, wozu sie den Bibelkurs machen und diese Bibelschule. Herr, denn sie sollen nicht nur Zeit vertreiben, eine gute Zeit haben, nein, sie sollen in deinem Wort gegründet werden und sie sollen zubereitet werden für die Herrlichkeit. Sie sollen zubereitet werden für den Himmel. Sie sollen zubereitet werden für das Werk Gottes in dieser Welt und wo auch immer sie eines Tages sein werden, dass sie dir dienen mit Freuden und vor dein Angesicht mit Jubeln kommen. Vater, segne uns. Herr, du hast uns für den Himmel berufen und wir wollen nichts anderes und woanders möchten wir uns auch gar nicht aufhalten, als an dem Ort, wo dein Thron ist. Herr, lass uns den Himmel offen sehen. Herr, und wenn wir das sehen, dann wissen wir, dass sich alle Kämpfe lohnen, jeder Stress sich lohnt, jede Mühe sich lohnt und dass nichts umsonst und nichts vergeblich ist. Sogar ein Becher kalten Wassers wird belohnt werden, wenn wir das Ziel haben und wir wissen, wir haben hier Jesus gedient, für Jesus gelebt, für Jesus gegeben. Danke, Herr, für diesen Abend, und dein Heiliger Geist wird weiterwirken. Halleluja, ich danke dir, Jesus. Amen.